Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Ich bin nach Freiberg gefahren. Da ist eine Außenstelle des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Und zwar ist das das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Und mir gegenüber sitzt Martin Rudolph. Der ist Abteilungsleiter Aufbereitung.
Ja, Glück auf. Hallo.
Glück auf. So begrüßt man Sie hier.
Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Ja, natürlich. Wir sind in Freiberg. Und da begrüßen wir uns mit Glück auf, ja.
Ist ja ein Ding. Ja, wegen der ganzen Bergleute.
Genau, das hat Tradition.
Hat es irgendwo in Deutschland mehr Tradition als hier eigentlich?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also das kann man Glück auf, sagt man im Saarland,
ja.
Im Ruhrpott und im Harz.
Aber der Bergbau ist hier am ältesten, oder?
Nein, nee? Nee, um Gottes Willen. Das waren ja die Harzer Bergleute, würde ich fast meinen. Und okay. Aus dem Süden, die dann vor, wann war das, 850 Jahren hierher kamen.
Okay,
851 Jahren.
Die haben es woanders erfunden und dann hier weitergemacht.
Nee, die haben das ja nicht erfunden. Boah, wer hat denn den Bergbau erfunden? Das ist ja schon ewig.
Ja, irgendjemand, der mal ein Loch gegraben hat, ja.
Ja, genau. Das machen ja die Menschen schon seitdem sie irgendwie Löcher graben können, ne?
So, ich habe jetzt ein Problem. Also, Sie sind Abteilungsleiter Aufbereitung. Der Chef hat mich hierher geschickt und hat gesagt, red mit ihm über Fluiddynamik.
Ja.
Erstens, was ist Fluiddynamik?
Also ich bin nicht derjenige, über den man mit Fluiddynamik sprechen soll, weil die Fluiddynamik ist ein Teil der Forschungsaspekte, die uns interessiert. Die wird aber in der Tat in einem anderen Institut des HCDRs durchgeführt.
Das heißt, über Fluiddynamik können wir gar nicht sprechen?
Nee, nicht direkt. Da wäre es ideal, wenn wir da unsere Kollegin da gehabt hätten, die Frau Eckert, Professor Kerstin Eckert, die mit mir zusammen in dem Forschungsbereich oder in dem Prozess, der uns sehr interessiert, Flotation, tätig ist.
Wie heißt der Prozess?
Flotation.
Flotation. Ja. Was ist das denn?
Ja, genau. Das ist im Wesentlichen das, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Das ist eines der wichtigsten Aufbereitungsprozesse. Aufbereitung heißt, ich vergleiche es immer mit Aschenputtel. Ja? Mhm. Also wir haben quasi die Aufgabe, unser Rohstoff, also Erz wäre es, wenn wir jetzt primär wären oder halt irgendwie ein Abfall, also Sekundärrohstoff. Wir müssen die wertvollen Bestandteile von dem Wertlosen trennen. Ja, das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Köpfchen. Und dafür brauchen wir halt Prozesse. Ja, Aufbereitung ist eine Disziplin der Verfahrenstechnik. Also wir sind Prozessingenieure. Und der Flotationsprozess, der kann das halt recht gut für sehr, sehr kleine Partikelchen. Da, wo Aschenputtel schon lange nicht mehr zugreifen kann.
Wie kleine Partikelchen?
Genau, bei der Flotation sind es so, das Fenster, wo wir arbeiten, so zwischen 10 und 100, 200 Mikrometer. Im Vergleich, die Breite des menschlichen Haares liegt immer so bei, wird so mit 70 Mikrometern angegeben. Das heißt, ich sag mal so Mehlkorn, Mehlstaubgröße. Es ist wirklich wie Mehl.
Welche Partikel interessieren Sie da?
Ja, die einen Wertstoff beinhalten. Also wenn wir von Erz sprechen, dann sind es halt die Partikel, die irgendwelche Metalle beinhalten. Die liegen aber meist nicht als Metalle in dem Sinne vor, sondern die sind halt in irgendwelchen Verbindungen. Es gibt nur wenige Erze wie Gold zum Beispiel, da liegt dann in der Tat auch mal, wenn es, wie jetzt sagen, dazu gediegen vorkommt. Also wenn die Phase, also die der Festkörper als einzelnes Element quasi schon vorliegt, was bei bestimmten edlen Metallen vorkommen kann. Mhm. Ja, da ist dann so ein Goldkörnchen drin.
Ja.
Die können ja auch richtig groß werden. Gibt ja auch 10 Zentimeter oder noch mehr große.
Das würde ich dann mit der Pfanne raussieben. Ist das auch Flotation oder?
Nein, das ist ein anderer Trennmechanismus. Also wir brauchen sozusagen in der Aufbereitung nutzen wir Trennmechanismen. Wir nutzen einfach unterschiedliche Eigenschaften der Partikel. Und das, was man bei dieser Pfanne macht, ja, was man so beim Goldschöpfen kennt, ja, und dann nutzt man im Wesentlichen das Trennmerkmal der Dichte. Ja, Gold hat einfach eine viel, viel höhere Dichte als jetzt das, was so an Sand noch weiter da im Sediment rumschwimmt. Und das setzt sich in diesem Bewegungsvorgang zusammen mit der Flüssigkeit in der Pfanne, setzt sich das dann nach unten ab. Das funktioniert auch technisch recht gut. Wir nennen das dann halt Dichtetrennverfahren. Da gibt es auch großtechnisch bestimmte Apparate dafür. Das sind Dichtetrennverfahren. Die Apparate haben noch lustigere Namen. Ja, da gibt es dann zum Beispiel einen Stoßherd, die dafür eingesetzt werden. Da fließen, das ist so fast so ähnlich vom Mechanismus. Ja, das ist halt ein riesengroßer Tisch.
Ja.
Ja, und da fließt dann das Material das ist suspendiert, also mit Wasser vermengt, runtergemahlen, fein gemahlen, und das fließt dann über so einen Tisch mit Rillen drüber. Und der Tisch ist leicht geneigt. Und der wird ständig angestoßen, so angerüttelt.
Ah, okay.
Und dadurch schichtet sich das Material dann auch auf, so dass man dann
aus einen Bereich hat. Aus den Rillen rauskratzen kann, was man gerade haben will.
Ja, das fließt dann einfach drüber und die Rillen bewegen das in eine Richtung und das, was dann drüber läuft, läuft dann halt in eine andere Seite dieses Tisches. Das funktioniert aber halt leider nur für Partikel, die immer noch recht grob sind. Und das die Rohstoffe, die wir aktuell haben, speziell die Primärrohstoffe, die sind mittlerweile so fein verwachsen, weil wir einfach das Probe haben wir schon lange rausgeholt aus dem Berg, dass diese Trennmethoden dann auch nicht mehr immer zum Ziel führen. Und deswegen brauchen wir immer Methoden, die immer feinere Partikel voneinander trennen können. Und das kann dieser Prozess der Flotation sehr, sehr gut. Der trennt aber nach einem anderen Mechanismus, also nicht nach der Dichte, sondern nach der Benetzbarkeit.
Benetzbarkeit?
Ja.
Wie nass ich was machen kann? Oder?
Nein, wie im Wesentlichen, wie kann man Benetzbarkeit? Das ist ganz einfach, im Wesentlichen Pfannenversuch, ne? Bratpfanne, Teflon beschichtet oder nicht Teflon beschichtet, so die Teflon beschichtet, da haftet was nicht so gut dran, ne? Weil die schlecht benetzbar ist. Ganz einfach, so beschreiben wir auch die Benetzbarkeit, wäre der sogenannte Kontaktwinkel gegen Wasser. Das ist die einfachste Beschreibung für die Benetzbarkeit.
Der Kontaktwinkel gegen Wasser,
das habe ich nie in meinem Leben. Wir nehmen einen Tropfen Wasser und legen den auf irgendeine Oberfläche und schauen uns von der Seite den Tropfen an.
Aha.
So, wenn der Tropfen, der kann jetzt sehr gut gespreitet sein, ja, der liegt richtig stark auf der Oberfläche auf, dann hat er einen kleinen Kontaktwinkel gegen Wasser. Das ist eine gut benetzende Oberfläche. Wenn jetzt die Oberfläche schlecht benetzt, zum Beispiel die Teflonbratpfanne, dann kann man mal so einen Tropfen drauflegen auf einer frischen Teflonbratpfanne, dann sieht man, der Tropfen, der hat fast so eine Tropfenform immer noch.
Der bleibt rund, ist wesentlich groß. Ja.
Genau. Und den Mechanismus nutzen wir halt aus, um feinste Körner voneinander zu trennen mit diesem Flotationsprozess. Nur, dass wir keinen Tropfen drauflegen, sondern wir sind ja schon in der Flüssigkeit. Wir pluppern kleine Gasbläschen rein und dann haften die Partikel, die eben schlecht benetzbar sind, an diesen Gasbläschen.
Und das ist dann Flotation? Nee, und immer noch
das,
nicht.
Das ist im Wesentlichen das, was wir dann als Flotation erstmal so verstehen, also die selektive Trennung nach dem Merkmal Benetzbarkeit. Der Prozess ist aber dann noch nicht am Ende, weil wenn ich jetzt die Gasblase an dem Partikel habe, dann ist ja das andere Partikel, was ich nicht haben möchte, immer noch in der Nähe. Also ich muss sozusagen dieses haftende Partikelchen von der Gasblase, muss ich von dem Wertlosen abtrennen. Das machen die von alleine, weil die halt aufschwimmen. Ja. Deswegen auch der Begriff also Flotation.
Abschiffen.
Genau. Aber es hat halt nichts mit den Schwimmen zu tun. Also es ist nicht die Dichte der Partikel, die sozusagen die Eigenschaft ist, sondern das ist das Haften an der Gasblase. Genau, und dann schöpft man das oben ab. Man hat im Wesentlichen bildet sich auch noch ein Schaum, deswegen nennt man das am meisten. Also in den meisten Prozessen ist es die sogenannte Schaumflotation. Das heißt, man hat dann oben wirklich einen richtigen Schaum, den man dann abschöpft.
Ja. Mit was für Materialien machen Sie das?
Im Wesentlichen hat jeder ein flottiertes Material in seiner Hand, weil man kann davon ausgehen, dass alle, nee, nicht in der Hand direkt, aber jetzt zum Beispiel der Ring am Finger, den ich jetzt gerade sehe, oder die ganze Technik, die uns gerade umgibt, weil da sind ganz viele Kupferleitungen oder sowas drin. Ich will rauf auf Buntmetalle, Edelmetalle, die werden im Wesentlichen flottiert, weil die werden aus dem Berg geholt in Partikel, die man sehr gut über diesen Flotationsprozess trennen kann. Sag mal, im Erzbereich, alles, was so Metalle sind, wird sehr oft diesem Prozess unterzogen.
Das heißt, wenn jetzt irgendwie vor Jahren gab es mal so eine Meldung, in der Lausitz 5 Tonnen oder wie viel auch immer Kupfer können wir da rausholen, über Jahrzehnte werden wir da Arbeitsplätze haben, sonst was, dann liegt da nicht einfach irgendwie Kupfer rum, dass ich rausbuddle.
Nein.
Wie sieht das dann aus im Boden?
Also in der Lausitz würde der Kupfer in einem Mineral vorkommen. Also deswegen sage ich das, was ich vorhin als Phase bezeichnet habe, das kann man auch als Mineral bezeichnen. Das ist quasi ein eigener Feststoff. Kupfer ganz einfach, in der Lausitz wäre das Mineral Kuvelit oder Chalkosin, muss ich schauen. Also es ist ein Kupfersulfid.
Schöne Namen eigentlich. Chalkosin klingt
auch, eins der oder Chalkosit. Ja, die meisten der Minerale haben ja hinten dieses It.
Ja,
das kommt von Erde, Lithos. Ja.
Wieder was gelernt.
Wenn wir lange genug reden, haben wir heute noch mehr.
Ich habe genug Batterien
heute noch
dabei.
Da haben wir mehr als nur dieses Chalkosit oder Kobellit oder was gibt's? Das wichtigste Kupfermineral wäre Chalkopyrit. Das ist ein Kupfereisensulfid. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Lausitz zurückgehen, Lausitz ist im Wesentlichen Kupfersulfid. Ja, das heißt, das glänzt auch. Das sieht doch fast so aus wie Metall. Mhm. Den Effekt kennt eigentlich jeder. Katzengold.
Ja.
Katzengold kennt ja, ja jeder. Ja. Katzengold wäre
Gold gefunden.
Das wäre Pyrit bei uns. Mhm. Das interessiert uns gar nicht. Das wollen wir sogar trennen. Das ist ein ganz uninteressantes Material. Das kommt quasi ins Schlechte, ne? Kommt ins Kröpfchen bei Aschenputtel. Warum glänzt das? Das sind halt diese die Sulfide, die haben so Halbleitereigenschaften, deswegen glänzen die wie Metalle. Ja? Und das machen die ganzen Kupfer, Zink, Blei, Sulfide. Die liegen dann sozusagen in dieser Art und Weise in diesen Lagerstätten vor. Die liegen nicht gediegen vor. Es gibt kaum Kupfer, was man so als Kupfer vorliegen findet. Genau, und das muss man sozusagen von den wertlosen Bestandteilen dann trennen. Macht man mit der Flotation. In der Lausitz haben wir andere Technologien, die wir da eher anwenden würden. Aber wenn wir von der Lausitz nur wenige Kilometer über die Grenze nach Polen gehen, da wird in großem Maße flottiert. Bei der Firma KGHM zum Beispiel in Polen, eines der größten Kupferproduzenten und Silberproduzenten der Welt.
Ja. Was würden wir denn mit dem Lausitzkupfer machen?
Ja, da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, wie man das bezeichnet. Also die Idee wäre bei dem, wenn man das verarbeiten würde, dass wir das direkt im Berg belassen und vor Ort laugen würden. Das heißt, wir
Kupferfracking.
Das wollte ich vermeiden. Da muss man vorsichtig sein. Ja, aber man könnte das Kupferfracking bezeichnen, aber das hat
ich habe keine
mit
Ahnung,
dem,
wie Fracking funktioniert. Von daher habe ich jetzt einfach nur gedacht,
ja, okay, aber furchtbarer Begriff. Ne? Also man,
ja, mein Gott,
ist halt sehr negativ belastet.
Das stimmt.
Also im Wesentlichen bohrt man Löcher ins Gestein und presst irgendeine Art von Flüssigkeit rein. Die Flüssigkeit nimmt dann irgendwas mit. Bei dem Fracking im fossilen Bereich ist das dann halt Öl oder Gas. Das, was die ganze Sache so negativ besetzt mit diesem Fracking will man eigentlich nicht machen, sind die Zusätze, die man da in der Flüssigkeit dazu gibt.
Und warum
speziell
gibt
im Ölbereich? Naja, im Ölbereich macht man das. Das ist ja die tertiäre Erdölförderung. Das macht man, um das Öl leichter aus dem Gestein herauszutreiben. Man braucht es im Wesentlichen, damit die Öltröpfchen nicht mehr so stark an dem Gestein haften, beziehungsweise dass die Flüssigkeiten sich dann gut hochheben lassen. So. Mhm. Das brauchen wir aber in dem Kupferschiefer nicht. Deswegen, also man könnte es fast als Fracking bezeichnen, weil es ist in der Tat so, wir bohren halt Löcher rein und treiben eine Flüssigkeit rein, um was rauszuholen. Das wäre, glaube ich, die Definition von Fracking. Mhm. Aber wir würden nicht diese Chemikalien einsetzen, die man jetzt im Erdölbereich einsetzt.
Was würden wir dann einsetzen?
Ja, wir bräuchten, das ist halt die Frage, ne? Weil das ist bei dem Lausitzer Kupfer ist es halt sehr schwierig. Normalerweise wäre es ganz einfach, wir pumpen da eine Säure runter, weil diese Kupfersulfide, die lassen sich irgendwie gut mit Säuren rauslaufen. Mhm. Lassen dann Mikroorganismen dabei helfen, die von dem Kupfer zu lösen. Also die Säure braucht man auch für, oder beziehungsweise bestimmte Nährstoffe braucht man dann für bestimmte Mikroorganismen, die da vor Ort diesen Kupfer rauslösen. Das Problem bei dem Kupferschen, bei dem Lausitzer Kupferschiefer, man nennt diese Lagerstätte Kupferschieferlagerstätte, ist, dass da umgeben des Gesteines, was einfach diese Säure aufbraucht. Das heißt, wir müssen da im neutralen pH-Bereich Methoden finden. Und da wurde auch bis vor wenigen Jahren hatten wir da noch Projekte, laufen gerade noch aus, glaube ich. Ist nicht bei mir in der Abteilung, wir haben auch eine Abteilung Biotechnologie, die das betreibt, die dann ganz gezielt nach neuen Mikroorganismen gefunden haben, die im neutralen pH-Bereich das Vermögen zu tun. Das können sie auch prinzipiell.
Was für Mikroorganismen sind das? Also so das,
oh, die, Namen,
die normalen
die
Bazillen, die ich mir so vorstelle.
Ja, klar. Also ist jetzt nicht ganz mein Metier, okay. aber
was machen die dann nochmal da, die Mikroorganismen? Also ich pumpe da jetzt eine pH-neutrale Flüssigkeit rein.
Die brauchen schon irgendwelche Nährstoffe. Also die brauchen schon irgendwelche Kohlenstoffbestandteile, brauchen einen bestimmten pH-Bereich. Ja. Also das hängt immer von den Mikroorganismen ab. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Biotechnologe, das würden meine Kollegen viel, viel besser erklären können. Aber im Wesentlichen gehen die Stoffwechselvorgänge mit dem Erz ein. Also die geben dem...
Also die futtern das Erz, auf gut Deutsch.
Naja, die scheiden Säure aus, die das Erz dann quasi rauslöst.
Ah.
Ja, so würde man das verstehen. Ne?
Und der Prozess ließe sich steuern darüber, wie viel Nahrung man den Mikroorganismen gibt und wie viel nicht.
Unter anderem, ja, genau.
So, und dann haben die Mikroorganismen das gemacht und was machen sie dann? Dann pumpen sie das Zeug wieder hoch.
Die Mikroorganismen machen das die ganze Zeit, die das ja. quasi da drin, die vermehren sich, die bekommen Nährstoff, die fühlen sich wohl, ja. Mhm. Und dann läuft dann an irgendeinem anderen Ende, läuft dann quasi die, eine Flüssigkeit heraus, wo dann zum Beispiel das Kupfer dann gelöst vorliegt. Kommt dann hoch, wird dann aus der gelösten ionischen Phase dann halt über zum Beispiel Elektrogewinnung in elementares Kupfer überführt.
Warum nicht per Flotation?
Das hängt eher damit zusammen, dass das relativ, ja, ich glaube, das hat eher was mit dem Bergbau zu tun. Also wie kann man das bergmännisch abtragen? Weil, glaube ich, der Lausitzer Kupferschiefer ist zwar sehr hoch konzentriert, aber nur in ganz dünnen Bändern. Also man,
wenn Leute würde wie bei Sie über dünne Bänder reden, wie dünn sind die dann?
Ja, das sind die Bergleute. Das sind wenige, also nicht ein Meter dickes okay. Band. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, wenn man jetzt im Bergbau dort betreiben würde, das ein Loch runter und dann irgendwelche Tunnel graben und dann was abbauen, da muss man viel zu viel stehen lassen. Mhm. Und man müsste auch viel, viel Wertloses mit rausholen. Deswegen wäre das nicht so effizient. Ist aber momentan nicht mehr so im Gespräch, der Lausitzer Kupferschiefer.
Ja, warum eigentlich? Das war doch ein Riesending damals in der Presse.
In der Presse war das ein großes Thema, ne? Aber ich glaube auch dieses Thema Fracking hat dann doch die Umgebung aufgescheucht. Aha. Und prinzipiell, ich denke, es hat wie so vieles im Rohstoffbereich, speziell für metallische Rohstoffe in Deutschland, auch strategische Gründe. Das heißt, wir suchen uns Methoden, wie wir das gewinnen könnten, wenn wir denn auf dem Weltmarkt nicht mehr die Verfügbarkeit hätten. Mhm. Aber eigentlich so fast alles, was wir an Rohstoffen im Boden liegen haben, und es ist nicht wenig, ja, wir haben viele Rohstoffe und auch metallische Rohstoffe, auf die sind wir aber momentan nicht angewiesen, weil wir einfach viel günstiger das von Rohstoffpartnerschaften, Partnerländern beziehen können. Aber wir haben halt gemerkt, das ist auch der Grund, warum es überhaupt das Helmholtz-Institut Freiberg seit morgen vor 8 Jahren gibt.
Ja. Wir zeichnen auf am 28. August.
Genau, morgen ist der 29. August 2019. Genau, wir wurden am 29. August 2011 gegründet. Mhm. Und der Grund, warum das Helmholtz-Institut Freiberg gegründet war, war im Wesentlichen, weil es ein Exportquotum gab zuvor von China für bestimmte kritische Metalle, seltene Erden zum Beispiel. Mhm. Die, glaube ich, 2008 ging das los, die Preise für diese Metalle in die Höhe schießen ließen. Und dann hat sich die deutsche Industrie, die diese Metalle benötigt für Hightech-Produkte. Ja, die hat sich halt bei der Bundesregierung dann halt beklagt, warum wir denn uns das einfach so mit uns machen lassen können. Und da wurde dann die Rohstoffstrategie der Bundesregierung veröffentlicht, wo dann drin stand, dass es ein ressourcentechnologisches Institut zu gründen gilt. Und daraus wurde dann das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie.
Institutsgründung als Panikreaktion sozusagen auf die Märkte.
Ja, provokanterweise könnte man das fast schon so sagen.
Ist gar nicht
aber
doof, ne? Nicht also, doof, ne? Nee, könnte man da vielleicht mal versuchen, für alle anderen Möglichkeiten auch mal durchzudenken. Vielleicht haben wir das auch schon.
Wir haben einfach innerhalb von 20 Jahren durchaus dieses Wissen verloren. Das Wissen hatten wir bis Ende der 1980er war das Wissen gut da. Also wir hatten gutes Rohstoffwissen. Wir sind ja auch nicht in Freiberg der einzige rohstoffwissenschaftliche Standort. Es gibt ja auch noch Clausthal oder Aachen. Und da wurde auch in Freiberg dann seit 1990, also mit Zeitpunkt der Friedlichen Revolution, diese Forschung aufgegeben. Auch in ganz Europa hat man das gesehen und viel Wissen ging verloren. Naja, kommt ja irgendwo her, wir kriegen ja unsere Rohstoffe.
Müssen wir nicht wissen, wie kann solches Wissen verloren gehen? Habt ihr vergessen, das aufzuschreiben?
Wir haben vergessen, das richtig lesen zu können. Dokumentation gibt's genügend, ja. Archive gibt's noch und nöcher, insbesondere hier in Freiberg. Aber es fehlen die Leute, die das auch gewillt sind zu lesen und sich damit zu beschäftigen und dann auch an dem neuesten Stand der Forschung dann auch wieder mitzumachen.
Ja. Sind wieder überholt worden?
Definitiv.
Von wem?
Ja, von den rohstoffintensiven Ländern, die Rohstoffe fördern, die sind sehr oft auf der südlichen Halbkugel zu finden. Südamerika, Chile ist ein guter Partner von uns, Australien, auch Nordamerika, aber Amerika hatte, also die USA hatte auch so ähnliche Tendenzen wie wir, die hatten auch Wissen verloren. Kanada war immer lang gut auf. Ja, und China natürlich. China ist ja in aller Munde. Das ist bei Rohstoffen insbesondere der Fall. Wir sind extrem importabhängig von China, bei vielen Rohstoffen zu 100%.
Auf welchem Rohstoffwissensstand sind wir denn mittlerweile angelangt, nachdem wir vor 8-9 Jahren gesagt haben, oh,
da sind wir es nicht? Also man muss jetzt vorsichtig sein. Wir haben schon, es gibt ja eine Bundesagentur für Geowissenschaften und Rohstoffe, Die BGR, die gab es schon, bevor es das HIF gab, und gab es schon lange Zeit.
Das HIF
ist auch das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Okay. Das ist unsere Abkürzung. Ja, Entschuldigung. Genau. Ja, genau. Wir haben ja auch nur HCDR gesagt. Das ist das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, für die Hörer, die das noch nicht gehört haben. Ehemaliges Kernforschungszentrum der DDR.
Ich habe es nur abgekürzt. Ja, so eine Marotte.
Genau. Ja, gab es die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die hat natürlich Rohstoffwissen. Hier geht es jetzt explizit um die Technologien, damit wir auch wieder Rohstoffe gewinnen könnten oder zumindest wissen würden, wie wir die Rohstoffe gewinnen können, die zum Beispiel in der Lausitz liegen, die im Erzgebirge in großen Mengen vorhanden sind. Wenn man die Not hätte, dies zu tun. Ja.
Was für Rohstoffe haben wir denn eigentlich in Deutschland? Oder wahrscheinlich ist eher die Frage sinnvoll, was wir nicht haben, ne?
Ja, was haben wir nicht? Also Gold, ich glaube, Gold haben wir nicht unbedingt so viel. Ne?
Hat die Bundesbank genug von.
Also es ist festzustellen, dass wir bezüglich Metalle, und meistens reden wir von metallischen Rohstoffen.
Also Eisen,
Eisen Kupfer, ist so, genau, Eisen, Kupfer, Zink, aber auch die ganzen, ich nenne sie gerne Vitamine des Periodensystems, seltene Erden, Germanium, Gallium, Indium, das sind ja auch alles irgendwo Metalle oder Halbmetalle, Metalle, die wir halt irgendwie benötigen für die Energiewende zum Beispiel, ja. Man schaut aus, was so ein Windrad gebaut ist oder was da so alles in so einer Elektrobatterie steckt, eine Lithium-Ionen-Batterie. Lithium, gutes Beispiel. Da kommen wir auch zu den Punkten, die wir durchaus haben, ja. Seltene Erden gibt's, ja. Gibt eine Lagerstätte bei Leipzig.
Das heißt, die seltenen Erden sind gar nicht so selten.
Die sind nicht so selten, Erden. Also die seltenen Erden sind nicht so selten, genau. Also einige von denen sind es. Vielleicht, was sind denn überhaupt seltene Erden, müsste man fragen. Also es sind 17 Elemente im Periodensystem, von denen befinden sich die meisten unterhalb des Periodensystems in diesen zwei Zeilen. Ja, und zwar die obere Zeile, das sind die Lanthanoide.
Ja, genau. Lanthanoide und Actinoide.
Actinoide, das sind die strahlen. Ne? Ja. Da will Deutschland gar nichts mit zu tun haben, groß. Ja. Und bei den Lanthanoiden, die sind alle ziemlich stabil. Da gehört dann mit rein Neodym, kennt man vielleicht. Aus
von den neuen, die Magneten, die neuerdings funktionieren, genau.
Die funktionieren aber schon ziemlich lang.
Ne? Ja, aber früher waren Magneten immer irgendwie, seit es Neodym gibt.
Aber die will man ja auch wieder ersetzen, weil das Neodym halt so kritisch ist, ne? Beziehungsweise steckt in den Neodym-Magneten auch noch sowas drin wie Dysprosium, was eigentlich wirklich kritisch ist, weil Neodym ist jetzt nicht so selten, Dysprosium ist schon wieder seltener.
Ja? Was macht man daraus, außer dieser Magneten?
Aus diesen Zweien? Ja, also ich wüsste, dass sozusagen andere seltene Erden noch viel, viel mehr Anwendungen haben. Ja?
Okay.
Also zum Beispiel im Beleuchtungsbereich, Europium, Terbium, es gibt so Spezialanwendungen, die man sicherlich braucht als Legierungselemente für spezielle Metalle. Im Hybrid-Auto, die Batterie, die hat auch gewisse seltene Erdenbestandteile. Mhm. Ja, war ein Riesenhype. Das war auch, damit hat sich unser Institut die ersten drei, vier Jahre fast so ausschließlich beschäftigt. Wir haben so gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt um diese seltenen Erden. Und dann noch Germanium, Gallium und Indium. Das sind halt Elemente, die sind wirklich kritisch und wirklich eigentlich selten in dem Sinne. Ja, genau, die seltenen Erden, da ging es los. Die ganze Welt hat nach diesem Schock von China nach seltenen Erden gesucht und gefunden. Und da gab es irrsinnig viele Projekte. Von den vielen Projekten sind viele jetzt ad acta gelegt. Man weiß, was da irgendwo rumliegt. Man wüsste vielleicht auch so ungefähr, wie man das rausholen könnte, wenn man wollte. Aber so richtig konkurrenzfähig ist es nicht, weil der Preis auch wieder runtergegangen ist.
Ja. Wie findet man seltene Erden?
Das fragen wir mal unsere Geologen. Ne?
Okay.
Ich bin ja nur ein Ingenieur. da gibt's Lagerstättenkundler. Ja? Das, ich würde schon meinen, fürs Erste ist das sehr erfahrungsbasiert. Also das kann halt durchaus sein, dass mal so eine Lagerstätte auf der Erdoberfläche irgendwie zu sehen ist. Und dann klopft man da quasi mit seinem Geologen Hämmerchen rum und freut sich dran, dass da irgendwas komisch aussieht, komisch riecht, komisch schmeckt. Ja, die nehmen ja alle Sensoren, um irgendwie die Gesteine zu verstehen oder mit denen zu reden. Ich glaube auch, die reden mit denen. Und dann wissen die halt, okay, das ist halt jetzt eine Kupferlagerstätte oder sowas. Mhm. Ja. Dann hat man Erfahrungen gesammelt und
wo jetzt Kupfer ist meistens auch und
Gold davon oder genau, was immer da noch mit drin ist oder die seltenen Erden, ja, die kommen halt in bestimmten Mineralen oder sowas vor. Also die kennen sich sehr gut aus. Heutzutage muss man in die Erde irgendwie reinblicken. Ja. Das macht man dann halt mit irgendwelchen geophysikalischen Methoden. Oder wir machen das auch gerne mit Drohnen bei uns im Helmholtz-Institut Freiberg. Wir fliegen quasi so über die Landschaften und schauen damit so hyperspektralen Kameras und können dann aus diesen wesentlichen ja elektromagnetischen Informationen, also Farbinformationen, durchaus verstehen, wo es sich lohnen würde, da mal Löcher reinzubohren. Ja, das wäre ja dann eine ziemlich teure invasive Methode, um dann wirklich versuchen zu finden, ob da was vorliegt.
Ach, ist Bohren so teuer?
Das ist schon recht teuer, ja. Da muss man schon einiges an Geld zusammensammeln.
Ja gut, es reicht nicht 3 Meter tief zu bohren.
Es sind schon ein paar hundert Meter und dann muss man auch Statistik betreiben, ne? Weil die Geldgeber, die wollen dann auch immer genau wissen, wie viel da so in so einem Erzkörper drinsteckt, wie der Erzkörper aussieht, wie lange man den abbauen könnte. Bevor man das macht, macht man quasi erstmal diese nicht invasiven Methoden.
Wenn Sie sagen, man muss sich überlegen, wie man das Zeug aus dem Boden rauskriegt, naiverweise würde ich sagen, ja, grab ein Loch, hol's raus. Warum macht man es nicht immer so?
Ja, wenn das so geht, macht man ja oft so. Es gibt ja genügend Löcher auf der Erde, die kann man von Weltall aus sehen. Ja. Dann macht man das genauso. Das ist der Tagebau. Dann gräbt man ein Loch und holt das so raus. Gibt aber viele Lagerstätten, die sind nicht so auf der Oberfläche expositioniert. Da könnte man ein Loch graben, da würde man aber erstmal ganz viel.
Das wäre der Randdurchmesser.
Ganz viel schützen, bevor man da rankommt. Okay. Das kostet so viel Geld, ne?
Ja, aber einen Stollen reintreiben?
Ja. Das hat man ja quasi über die letzten Jahrhunderte auch betrieben. Wir haben ja einiges an Hunderten von Kilometern Löchern hier im Erzgebirge. Was auch gut ist im Sinne von, dass wir verstehen, was so unter Tage so alles noch vorliegt und zu finden ist. Aber das ist so der typische Weg. Also es gibt ja die Methode des Tagebaus, macht man von oben ein Loch rein, kann man auch sehen, die Löcher sind immens groß, ne, wenn man so mal in Südamerika schaut.
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, also ich kenne
wir haben ja noch, genau. Ja, aber da haben
wir auch nachts am Rand gepicknickt und die Bagger betrachtet und so.
Das sind natürlich jetzt nicht so extrem tiefe Löcher. Also im absolut, ja. aber da hat man ja genau das Gleiche. Ja. Die Steinkohle, da macht man ja auch kein großes Loch. Die holt man aus sehr großen Teufen, aus großen Tiefen raus, weil die einfach nicht an der Oberfläche expositioniert sind.
Das heißt, diese Ausschwemmmethode ist eigentlich weniger invasiv, als einen Stollen zu graben.
Ja. Ja, wir nennen das dann quasi In-Situ-Mining, ne? In-Situ-Leaching, In-Situ-Mining, also das klingt ja nicht so schlimm wie Fracking. Dieses In-Situ-Leaching wird auch momentan so gesehen, dass es so die Zukunft ist. Man muss da nicht so viel Aufwand betreiben, die Nachbarschaft ist nicht so sehr gestört.
Aber es hinterlässt trotzdem Löcher, keine Löcher, aber es hinterlässt Kavernen dann.
Die Frage ist halt sozusagen, ob man hier wirklich das, was man rausholen will, dann genau auch bekommt oder ob irgendwo was anderes noch hinläuft, was dann irgendwelche Verunreinigungen, Schwermetalle, irgendwelche Störstoffe dann quasi ins Grundwasser oder irgendwo.
Gut, aber das Problem haben wir beim Stollenbergbau auch, ne? Darum pumpen wir da jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ab.
Das hätte man da genau auch, aber man würde halt nicht so intensiv da so kleine Löschlein graben. Man macht ja quasi so einen Schweizer Käse oder sowas. Ja. Bei den Stollen sind es ja doch größere Kavernen, die man da so hinterlässt und kontrollieren kann.
Zurück zur Flotation. Ja. Wenn jetzt das Lausitzkupfer als Schaum dann da oben rauskommt und abgeschöpft und so, kämen Sie dann dahin, also würden Sie dann per Flotation das Kupfer da wieder rausholen oder gibt es da dann gerade bei dem
also die Beschreibung, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit dem Schaum rausholen, das ist ja so dann der Flotation.
Ach so, das war schon der Flotation.
Ja. Also wir können ja mal von der Lausitz dann quasi über die Grenze gehen. Okay. Das sind auch Partner, die wir haben, aktuelles EU-Projekt zum Beispiel, da ist auch die KGRM beteiligt, das ist in der Nähe von Breslau, gibt es da sehr große Lagerstätten, Lubin, kann man auch wunderbar auf Google Maps sehen. Was da getrieben wird, ist kein Loch, das ist unter Tage, aber man sieht durchaus die Abraumhalden oder so, so eine Geschichten oder die Rückhaltebecken für irgendwelche Wässer. Dort wird direkt flottiert, also man holt quasi das Erz raus und ist dann dort, die haben Glück, die haben vielleicht 2-3% Kupfer in so einem Berg, das ist jetzt in anderen Kupferlagerstätten in Chile, dann geht man nur noch auf weniger als 1%, 0,4%. Also es ist irrsinnig viele Menge Material, was man da rausholt, was gar nicht wirklich benötigt wird. Ja. Und dafür ist halt im Wesentlichen der Flotationsprozess da, weil der soll sozusagen aus diesen 0,4% oder halt dann in der heimischen im heimischen Kupferschiefer etwas mehr Prozent, müssen wir dann hochgehen auf bis 30% in etwa. Erst dann lohnt sich's dort das Kupfer rauszulösen. Ja, weil das sind dann wirklich Methoden, thermische Methoden oder hydrometallurgische, also chemische Methoden, um dann das Kupfer dort rauszulösen. Das macht man jetzt nicht an einem Gestein, welches nur 1% Kupfer hat. Mhm. Also da kommen wir jetzt als Aschenputtel und machen aus den 1% 30%. Ja, und das funktioniert mit der Flotation. Das heißt, wir malen im Wesentlichen diesen Erzkörper auf. Kommt ein netter Begriff dann rein, wir schließen den auf, wir machen eine Aufschlussmalung, wir befreien sozusagen die wertvollen Körnchen von den wertlosen Körnchen und dann kommen eben dieser Flotationsprozess zum Tragen. Wir geben einiges an Reagenzien, einiges an Chemikalien dazu, wie ein Rezept, was man da entwickelt quasi. Die Chemikalien haben unterschiedliche Aufgaben, die sollen halt dafür sorgen, dass zum Beispiel jetzt die Kupferminerale dann auch schlechter benetzbar sind.
Ja. Ich hätte gedacht, dass sie das ohnehin schon sind.
Die sind, also interessanterweise sind die Sulfide, die haben eine leicht schlechtere Benetzbarkeit. Man erhöht aber diese leicht schlechtere Benetzung noch stärker, man verstärkt diesen Effekt. Und das ist dann auch der Siegeszug dieses Prozesses Anfang des letzten Jahrhunderts gewesen, weil man eben solche Chemikalien gefunden hat, entwickelt hat, die ganz selektiv, das heißt nur an dieses Kupfersulfid anlagern und nicht an das umgebende Gestein. Mhm. Das ist dann so eine Art, ja, diese Moleküle, die wir da einsetzen, die haben wir jeden Tag, mit dem waschen wir uns morgens die Hände. Ja, das sind so Surfactant-Moleküle. Mhm. Ja, Amphiphile, also die haben quasi einen Teil, der geht an dieses Mineral, selektiv idealerweise, und einen Teil, der ist hydrophob, ja, schlecht benetzbar. Ja. Ja, da kommt das dann her. Und das müssen wir dazugeben, noch andere Chemikalien dazugeben, dass sich ein schöner Schaum bildet, noch Chemikalien dazugeben, dass dieses Surfactant auch wirklich nicht auf diese anderen Minerale aufzieht. Und da geben wir die Luftblasen dazu und trennen dann ziemlich aufwendig über ganz, ganz viele Schritte diese Partikel ab und erhalten dann halt, gewinnen dann vielleicht so 80-90% des Gesamtkupfers, kriegen wir raus, verlieren wir nicht, und haben dann von 1% auf 30% die Konzentration erhöht. Wir haben aufkonzentriert.
Fehlen aber immer noch 70%, um daraus Kupfer zu machen.
Ja, wir können ja nicht auf komplett Kupfer gehen. Wir haben ja so gesagt, wir haben ja halt ein Mineral oder eine Phase. Das heißt, da ist ja neben dem Kupfer noch in dem Falle dann Schwefel oder Schwefel und Eisen noch mit drin. Das kicken wir über unseren Prozess nicht raus. Weil mein Prozess ist ein ganz sanfter Prozess, ein physikalischer Prozess oder physikochemisch. Das heißt, wir ändern nichts an der Phase. Das Kupfer dann da rauszuholen, dafür müssen wir die Phase ändern. Dafür brauchen wir chemische Reaktionen. Entweder bei hohen Temperaturen, das wären dann so die Hochofenprozesse.
Ja. Ach so, ja.
Ja, so ein Hochofen macht ja genau das, ne?
Stimmt.
Der macht ja quasi aus einem Eisenoxid ein Eisen.
Ja.
So mal ganz grob gesagt. Beim Kupfer ist das quasi ähnlich, ne? Das Schwefel muss irgendwie ausgetrieben werden. Und das sind halt sehr energieintensive Prozesse. Das heißt, je besser wir mit unseren Aschenputtel nicht so energieintensiven Prozessen sind, je effizienter wir damit sind, desto mehr lässt sich die Energie dann in den Nachfolgeprozessen einsparen.
Werden sie denn effizienter oder ist mit 30% das Ende der Fahnenstange erreicht aus irgendwelchen magischen physikalischen Gründen?
Nee, das Ende der Fahnenstange, das hängt jetzt halt von den Mineralen ab. Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher bei dem Chalkopyrit, wie viel Kupfer da im Ende dann drin ist. Es gibt im Wesentlichen die Mineralphase vor. Das lässt sich aber aus den molaren Massen oder aus den Atommassen der beteiligten Atome bestimmen. Also wenn wir jetzt, wir kennen ja quasi die Summenformel dieser Minerale. Mhm. Wenn die Minerale gut beschrieben sind, ist auch bei Kupfersulfiden relativ einfach. Das heißt, wir haben irgendwie ein Verhältnis von Kupfer, Eisen und Schwefel. Da kann dann nur in dem Gesamt-Kupfer-Eisen-Schwefel-Molekül, könnte man fast sagen, ne? Das ist kein Molekül, steckt dann quasi dann nur 30 und 40% Kupfer drin. Das ist dann das Maximale, was man sozusagen in dieser Phase rausholen kann. Von diesem Konzentrat kann ich natürlich dann das Kupfer dann komplett abtrennen und also wirklich als reines Kupfer dann sozusagen gewinnen.
Aber das machen Sie dann nicht mehr, ne?
Das machen dann unsere Kollegen. Also wir arbeiten quasi am Helmholtz-Institut Freiberg entlang der Wertschöpfungskette von diesen primären, speziell immer mehr auch noch von sekundären Rohstoffen. Das heißt, wir haben Leute, die verstehen, wie man so eine Lagerstätten findet oder mit welche Technologien wir brauchen, um diese halt zu finden, weniger invasiv zu finden. Wir haben unsere Geologen, die unsere Materialien sehr gut beschreiben können, die halt eben genau sagen können, das ist jetzt ein Kupfereisensulfid, das ist nur ein Kupfersulfid, das ist ein ganz verrücktes Kupfermineral, das hat sich jetzt oxidiert, das verhält sich dann ganz anders oder guck mal, da liegt dann noch irgendwas anderes daneben. Also die können sehr komplexe Rohstoffgemische beschreiben. Genau, und dann kommt dann schon die Abteilung Aufbereitung, die ich leite, die sozusagen die Aschenputtelarbeit betreibt, und danach kommen die weiteren verfahrenstechnischen Prozesse, die klassisch in diesen Prozessen als Metallurgie bezeichnet werden. Mhm. Metallurgie sorgt dann dafür, dass wir das Metall gewinnen. Ja, da gehört bei uns halt die Biotechnologie mit dazu, weil die quasi Mikroorganismen nutzt, um die Metalle rauszulösen.
Das finde ich nach wie vor faszinierend.
Das ist total spannend, ja. Die machen auch nicht nur das, also die helfen auch in der Flotation selbst mit, um zum Beispiel solche Surfactant-Reagenzien zu entwickeln. Also mit der Biotechnologie kann man ganz tolle Sachen machen. Also das eine wäre Biolaugung. Das wäre der Prozess, den ich vorhin beschrieben hatte, den man zum Beispiel in situ bei diesem Kupferschiefer machen könnte. Der wird auch schon in großem Maße angewandt. Also in Chile, wenn wir jetzt viel von dem deutschen Kupfer, und wir verbrauchen ja also nicht viel Kupfer, ja, kommt zum Beispiel aus Konzentraten aus Chile. Von denen ist ein bestimmter Bestandteil, der wird flottiert. Dann haben wir halt einen Bestandteil, der wird einfach auf den Haufen geworfen und dann berieselt mit so einem Nährstofflösung. Und dann machen dann Mikroorganismen die machen halt ihren Stoff. Die Stoffe, die leben einfach. Ne? Ja. Die leben und pupsen dann halt die Säure raus oder so und lösen die Säure raus. Machen die von Natur aus. Ja, dort unten ist es sogar relativ einfach, weil die können ja im sauren Milieu leben. Die heißen dann Acidithiobacillus ferroxidans oder so. Das ist so das Einfachste an Mikroorganismen, was man so in der Biolaugung halt verwendet und halt großtechnisch auch
schon. Ferroxidans heißt, der oxidiert Eisen weg.
Genau, der geht Redoxvorgänge ein. Genau, das macht er halt mit diesen Mineralen. Ja.
Ich habe die ganze Zeit noch Blasengröße auf meinem Notizzettel stehen. Ist die Größe der Blasen, die Sie da rein blubbern, entscheidend?
Oh, oder? Die ist total entscheidend. Also das Entscheidende liegt ja halt hier im Detail. Ne? Das ist ja das Spannende bei unserem Helmholtz-Institut, weil wir schauen uns ja quasi diesen Prozessflotation, ne? Wir uns bis ins kleinste Detail an. Das heißt, wir gehen wirklich vom molekularen Verständnis, wie gehen die Reagenzien auf diese Mineraloberflächen, bis in die sogenannten Mikroprozesse in diesen großen Flotationsbecken, die wir haben. Ja. Also wir schauen uns wirklich auch die kleinen Blasen an. Blasen sind bei uns in etwa so einen Millimeter groß, also schon ziemlich fein. Und jede dieser Millimeter großen Blasen, und davon gibt es zig Millionen auf kleinsten Raum. Ich habe das mal ausgerechnet, so auf einem Kubikmeter, das ist ein relativ kleiner Raum für diese Technologie, ja. Sind schon 10^9 Gasblasen drin.
Okay.
Ja. Und 10^12 Partikel. Ganz, ganz viele kleine Partikelchen. Und die müssen ja die Partikel aufnehmen. Die Blasen, die bewegen sich. Mhm. Da gibt es komplette Strömungsvorgänge. Deswegen haben wir auch die Fluiddynamik hier auf der Liste mitgehabt. Ja. Sozusagen, es gibt immer zwei Aspekte in der Flotation. Der eine Aspekt ist der, könnte sagen, chemische Aspekt. Also wie gelingt es mir, welches Rezept stelle ich ein, dass ich quasi die eine Phase schlecht benetzbar mache und die andere gut benetzbar belassen. Mhm. Und die andere Disziplin wäre dann die Fluiddynamik oder Hydrodynamik, die im Wesentlichen dann beschreibt, wie bilden sich die Blasen, wie muss ich das durchmischen, da herrscht eine irrsinnige Turbulenz in dem System, sehr komplexe Strömungsvorgänge, bis dann diese Partikel, die Partikel aufsammeln und dann in den Schaum aufsteigen.
Ist es eigentlich pro Blase ein Partikel? Oder
nee, sind schon mehr. Also das sind, wie gesagt, wir haben, was haben wir jetzt gesagt, 100 Mikrometer wäre so ein relativ großes Korn. Ein Millimeter die Blase, da passen schon mehrere 10 bis 100 Partikelchen an so eine Blase. Also die Blasenbeladung, die ist mehr als 100-fach. Unter mehr als 100 Partikel. Je kleiner die Partikel sind, desto mehr Partikel haben wir natürlich schon.
Aber dann wäre es doch egal, wie groß die Blasen sind.
Nee, nicht ganz, weil der Anhaftemechanismus oder der Kollisionsmechanismus, der hängt halt von der Blasengröße ab. Das heißt, es gibt eine Beziehung, je kleiner meine Partikelchen werden, desto kleiner muss meine Gasblase werden, damit die Wahrscheinlichkeit der Kollision die gleiche bleibt. Das heißt, und das ist das Problem, mit der wir uns aktuell in einem EU-Projekt auch gemeinsam dort beschäftigen, noch mit 15 weiteren Partnern in der EU, wo es genau darum geht, die Partikel werden halt noch feiner als diese 20 Mikrometer, 10 Mikrometer, die wir vorliegen haben, weil eben unsere Lagerstätten oder unsere Sekundärrohstoffe so fein sind. Wie kriegen wir unseren Prozess verbessert? Können wir die Gasblasen, wie weit können wir die Gasblasen feiner machen? Mhm. Die steigen natürlich auch nicht mehr so schnell auf. Die verhalten sich auch ganz anders in der Strömung. Beziehungsweise haben wir denn überhaupt alles verstanden in dem Prozess für diese feinen Partikel? Nein, haben wir nicht. Also ich sage mal provokanterweise, das ist immer ganz interessant, es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Einzelvorgängen. Ich sage mal, in den 30 plus Jahren, die ich noch habe zu forschen, ist mein Ziel die Weltformel der Flotation. Die werden wir nicht bekommen, weil das ein sehr komplexer Vorgang ist. Aber das ist so da, wo wir hinziehen. Also wir müssen noch viel, viel mehr verstehen. Wir verstehen schon nicht mal, warum hydrophobe Partikelchen so an eine Blase anhaften. Hydrophobe Wechselwirkung. Da streiten sich die Gelehrten.
Ich hätte gedacht, dass gerade sowas, naja, verstanden wäre. Sekundäre Rohstoffe. Also jetzt hatten wir die primären Rohstoffe, ja. Das Lausitzkupfer. Mhm. Sekundäre Rohstoffe. Computerschrott oder was ist das?
Ja, Elektroschrott ist ein gutes Beispiel. Ja. Natürlich gibt es jetzt, also sekundäre Rohstoffe werden ja, es gibt jetzt keine Erzkörper.
Ja.
Also ist jetzt nicht so, dass jetzt ein kluger Geologe mit guten Erfahrungen herkommen kann und sagen kann, vor tausenden Jahren haben wir schon die Elektroschrotte gefunden. Das wäre ja lustig. Gibt's nicht. Das heißt, die generieren wir ja gerade. Wir nennen die anthropogene Rohstoffe, weil die der Mensch ja macht. Wir leben ja im Anthropozän. Ne? Mhm. Das heißt, die neuen Erzkörper, alles, was geologisch sozusagen passiert, geologisch bestimmt der Mensch aktuell das aktuelle Erdzeitalter mit. Ja. Das heißt, wir haben irgendwelche Abfälle, die anfallen. Elektroschrott ist ein gutes Beispiel, weil da sind viele Metalle drin. Mhm. Klar. Nehmen wir nur so ein Smartphone, was da alles drinsteckt dann. Das, ich sag mal so als Spaß, wenn man gerade mit Schülern zum Beispiel spricht, ne, die gucken so auf das Periodensystem der Elemente, ist das so, der Großteil der Elemente im Periodensystem findet sich in so einem Smartphone wieder. Ja, also wir haben, was haben wir denn da im Lithium-Ionen-Batterie? Was haben wir da drin? Da haben wir Kupfer, Aluminium drin für die Elektroden. Dann steckt da das Lithium, Nickel, Mangan steckt da auf der einen Elektrode. Mhm. Dann haben wir noch Graphit. Gut, das Kohlenstoff klingt relativ unspektakulär, also ein sehr teurer Rohstoff, das Graphit, steckt auf der anderen Elektrode. Ja, und gut, Wasserstoff und Sauerstoff und sowas haben wir sowieso immer mit dabei. Gucken wir mal ins Display. Ja, der Grund, warum wir da überhaupt drauf rumschmieren können auf diesem Display.
Das würde ich ja auch gerne mal kapieren.
Ja, wir brauchen halt irgendeine leitfähige Schicht. Mhm. Und da müssen wir auch noch durchgucken können, damit wir auch noch den Bildschirm sehen. Ne? Ja. Und diese Schicht, gibt's so diese Abkürzung ITO dafür. Ja, und da steckt dann auch der Rohstoff drin, Indium-Zinnoxid. Mhm. Ja, und da steckt halt sowas drin wie Indium. Super kritisches und sehr, sehr seltenes Metall, was in Freiberg entdeckt wurde übrigens.
Aha.
Ja, und ja, was haben wir? Die Batterie, wir haben das Display. Da gibt's dann noch Tantal. Es gibt vielleicht schon mal gehört von diesen Konfliktrohstoffen. Ja. Tantal, Kobalt, die halt
Coltan,
genau. Coltan wäre quasi Tantal und Niob, ne? Das sind so die kritischen Dinge. Kolumbit und Tantalit, das ist so eine Mischung. Da kommt Coltan her, ne? Kolumbit und Tantalit. Und die sind halt von der geologischen Verteilung halt sehr zentralisiert auf die Zentralafrikanische Republik Kongo, ne, zum Beispiel. Und dort werden Kriege mit den Erlösen aus diesem Kleinstbergbau, wo auch Kinderarbeit herrscht, werden da Kriege finanziert.
Also die von Kindersoldaten geführt werden.
Ja, ja. Das alles in unserer Hand.
Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie jetzt, also Sie haben Elektroschrott.
Hm.
Da können Sie jetzt nicht irgendwie was auslaugen oder sowas. Malen Sie den?
Ja, doch.
Also malen Sie den auf Millimetergröße und flottieren dann da rum, bis alles irgendwie sich getrennt hat?
Also es wird nicht alles flottiert, was wir sozusagen anpacken. Das könnte man immer fast meinen. Es gibt in der Tat wirklich viele Leute, die sich aktuell bei uns im Institut mit Flotation beschäftigen. Das ist auch gut so, weil es ist ein wichtiger Prozess, den wir wirklich verloren haben am Wissen und da ist viel Entwicklung noch nötig, aber wird nicht alles flottiert. Und gerade auch im Sekundärbereich ist es noch in der Nische. Also da erstmal wollen wir das Körper rausholen. Ja? Also da kommen dann quasi die Schrottmethoden. Also da kommen irgendwelche Zerkleinerungsaggregate, die erstmal meinetwegen meinen LCD-Bildschirm zerreißen oder sowas. Das Beste oder fast am Anfang steht immer noch der Mensch, der das irgendwie erstmal so händisch zernimmt. Vielleicht auch irgendwelche kritischen Aggregate bei einem Kühlschrank, irgend so ein kritisches Aggregat entfernt. Ja, und dann wird es genau im Wesentlichen schon so wie beim Erz gemacht. Das heißt, wir zerkleinern das. Wir müssen das wieder aufschließen. Ja, und dann kommen irgendwelche Trennmechanismen. Bevor wir so feine Partikelchen haben, die in der Flotation relevant wird halt gesiebt, wird halt ein Magnet drüber gehalten, wird induktiv getrennt. Ja, also einfach über so quasi eine Wechselstromtrommel und dann irgendwas, was leitfähig ist. Achso,
das fliegt dann raus.
Fliegt dann raus. Magnetisch getrennt, schon erwähnt, einfach über Lufttrennung, Sichtung nennen wir das. kennt man auch schon aus Mittel- oder nee, aus ja, Ägypten, beziehungsweise seitdem der Mensch überhaupt Getreide betreibt, sichtet er, wir trennen die Spreu vom Weizen, ja, schon mal gehört. Mhm. Ja, das ist ja auch genau das Gleiche. Ja. Wir mahlen quasi das Korn grob auf. Und was man früher gemacht hat, man hat sich auf den Berg gestellt, wo der Wind so drüber blies, ließ das runterfallen und dann hat man sozusagen die Tragkraft des Gases genutzt, um dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja. Sichten macht der Müller genau noch so heute. Ja, kann man auch im Schrottbereich machen. Gibt es so Zickzack-Sichter. Die Aggregate haben ganz, ganz lustige Namen.
Zickzack-Sichter.
Zickzack-Sichter, ja. Nee, und dann kommen natürlich dann irgendwann auch diese chemischen Methoden wieder. Also da kommen auch wirklich wieder die Öfen, beziehungsweise landen die mitunter sogar mit den Primärrohstoffen in den metallurgischen Apparaten. Also da, wo meinetwegen das Kupferkonzentrat aus Chile landet, landet auch das Kupferschrottkonzentrat dann wieder. Ja.
Aber am Kupferschrottkonzentrat ist ja auch noch ein Kabel, also ein Isolator
ja,
dran.
Ja, ja, das muss man schon trennen dafür.
Das wird vorher schon getrennt, also ja, wird vorher der Isolator verbrannt oder.
Ja, also das ist ja das Traurige aktuell an den Kunststoffen oder an den ganzen Kohlenwasserstoffbestandteilen in diesen Schrotten, in diesen Abfällen, die werden oft thermisch verwertet, ne? Ja. Also da ist kaum stoffliche Verwertung. Die Helmholtz-Gemeinschaft will da aktuell auch einiges dran ändern. Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenthema, ne? Ist eigentlich schon immer gewesen. Eigentlich schon seit Jahrzehnten hat man jetzt wieder erfunden. Ne? Jetzt nennt man das halt Circular Economy. Das wollen wir natürlich besser machen. Und idealerweise wäre natürlich die Wunschvorstellung, das ist eine Utopie, dass wir jetzt alles an Materialien, die wir irgendwann mal zu einem Produkt generiert haben, auch wieder rausholen können und zu dem Produkt wieder generieren würden. Mhm. Oder halt zu dem Produkt, was dann moderner ist. Bei den coolen Wasserstoffen kriegt man das kaum hin, ne? Kunststoffe zu trennen. Also gerade bei komplizierten Stoffverbünden wird das auch eine Utopie bleiben. Ist auch die Frage, wann lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Warum machen wir überhaupt so komplizierte Stoffverbünde?
Oh ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also in dieser Circular Economy sind ja viele, wie sagt man auf Neudeutsch, Stakeholder, also ja, irgendwelche Beteiligte, die da Interessen haben. So, wir sind jetzt nicht in dem kompletten Kreis, der dummerweise auch nicht geschlossen ist. Ne? Das ist nicht sowas wie ein Perpetuum mobile, gibt es da auch nicht bei solchen Rohstoffen. Das heißt, gibt es unterschiedliche Beteiligte und natürlich das Produktdesign spricht sich meist nicht so richtig ab mit dem, was dann mal später mit dem Produkt passieren soll. Beziehungsweise es gibt schon gewisse Richtlinien oder Vorlagen. Ne? Die EU sagt natürlich schon, also ihr Automobilhersteller, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr euren Mercedes so herstellt, dass er dann zu irgendeinem Prozentsatz rezyklierbar ist. Sind aber oft auch relativ unspezifisch dann beschrieben. Ne? Die sagen jetzt nicht ganz genau, okay, du müsst jetzt ganz genau das zu 80% rezyklieren lassen, damit wir das nicht verlieren. Da ist einiges noch an Politikberatung zu betreiben und da kann man noch viel von der Politik herausholen, um halt den Druck auszuüben auf die Produktentwicklung. Aber es gibt auch durchaus Firmen, die machen sich das zur Tugend. Wir hatten vor wenigen Monaten, vor einem Jahr war es auch schon, eine nette Studie publiziert mit der Firma Fairphone aus Holland. Die hat ja ganz genau nach diesen Prinzipien oder hat zumindest den ersten Versuch gemacht und das erste Produkt auf den Markt gebracht, nach diesen Prinzipien zu gehen, dass es halt gut rezyklierbar ist. Neben denen, dass wir auch wissen, dass die Rohstoffe nicht aus irgendwelchen politischen Konflikten oder sowas kommen, also auch noch lizenzierte Rohstoffe, modulare Bauweise, weil Schrott ist ja eigentlich nur das Letzte, was wir haben wollen in so einer zirkularen Wirtschaft. Ne? Das Beste wäre eigentlich Wiederverwendung, Reparatur, Komponenten wiederverwenden, aber da können wir ja mal vergleichen.
Widerspricht natürlich der kapitalistischen Verwertungslogik, in der wir uns befinden.
Ja. Aber das beurteilen wir, manchmal muss man sagen, zum Glück nicht, obwohl das natürlich alles Teil des Ganzen ist. Ne? Das ist ziemlich pervers mitunter.
Ich wollte gerade fragen, ist das nicht frustrierend, der Job, den Sie machen?
Als Ingenieur beziehungsweise als Wissenschaftler ist das spannend, weil wir immer Fragestellungen bekommen.
Ja.
Wie gesagt, wir haben halt mit den seltenen Erden angefangen, spricht gerade niemand mehr davon. Jetzt sind es halt Batterierohstoffe, ja, weil alle gerade so Hype gehen auf die Batterierohstoffe. Ebbt auch schon wieder ab. Ne?
Achso, was ist denn der nächste Hype?
Was ist denn der nächste Hype?
Brennstoffzellentechnologie.
Ja, ne? Da müsste man, eigentlich müssen wir, das ist eigentlich auch unsere Aufgabe sein, immer so ein Technologie-Monitoring, um zu gucken dann im Wesentlichen, wo kommt denn, was ist denn als nächstes gefragt? Damit wir dich wieder erschrecken und dann sagen, oh, jetzt haben wir ganz verschlafen, dass wir aktuell Kobalt brauchen und nicht mehr Neodym oder irgend sowas. Ne? Brennstoffzellen, sicherlich ein Thema, ja. kenne ich jetzt nicht den Materialmix. Aber das Gute, was halt weniger frustrierend ist, die Dinge wurden immer komplexer und das Komplexe macht natürlich das wissenschaftliche Arbeiten dann sehr interessant. Also gibt's immer was zu tun. Frustrierend ist es natürlich schon, weil wir natürlich sehen, was wir für einen Raubbau betreiben als Mensch. Was aber auch wieder gut ist, weil wir können das natürlich den Leuten mitteilen. Wir können das der Politik mitteilen, wir können das der öffentlichen Gesellschaft mitteilen und vielleicht kann man dadurch ja auch das Handeln sozusagen etwas schärfen oder so die Sinne schärfen dafür, wie wir mit Rohstoffen umgehen.
Haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert?
Ich denke schon, ja. Das funktioniert sehr gut. Gut, sicherlich sind wir hier in Freiberg auch in einer Region, wo man einen ganz anderen Bezug zu Rohstoffen hat, weil halt hier seit 250 plus Jahren mit Rohstoffen Forschung betrieben wird und seit 850 Jahren, da kommt ja der Name her, ne? Die Leute sind ja eigentlich nur hergekommen wegen der Rohstoffe. Ja, Freiberg, ja, da hat halt der Otto gesagt,
hier könnt ihr buddeln.
Hier ist frei.
Ja.
Genau, gibt's Freibier dazu. Genau, da ist natürlich ein anderer Bezug. Aber ich denke schon, also ich habe schon das Gefühl, dass das immer mehr Gehör findet. Und auch Teil dieser Bewegung wird des Bewusstseins der Schädlichkeit des Menschen. Also nicht nur dieses CO2, sondern gerade auch die Rohstoffe. Und an den Rohstoffen hängt auch sehr viel Energieverwendung, Wasserthematik. Ja, was wir an Wasserverbrauch haben, teilweise in Konflikt stehend mit irgendwelchen Bevölkerungsschichten, die dann in der Nähe vom Bergbau leben, nicht bei uns in der Region. Ne?
Ich wollte gerade fragen, also das sind alles Probleme, die wir in der Bundesrepublik eigentlich gar nicht haben, ne? Sondern das.
Ja, indirekt, ne? Das kam gestern von der Firma K+S. Das ist jetzt weniger ja, Metall, ne? Aber wir haben ja Bergbau. Ja, die haben natürlich ein anderes Wasserproblem, aber die müssen natürlich auch sorgen dafür, dass die Leute ringsherum jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Grundwasser haben.
Ja, die hatten ja über Jahre das Problem, dass die im Grunde die Werra vergiftet hatten. Ne? Das,
ich sag mal lieber nicht vergiftet, weil ja, okay. Die machen natürlich auch.
Mittlerweile haben sie es, glaube ich, im Griff, aber da gab es ja fürchterliche Auseinandersetzungen
vor
20 Jahren oder so.
Ja, das ist richtig.
Ich bin am Institut für mechanische Verfahrenstechnik. Jetzt ist Flotation sicherlich nicht die einzige mechanische Verfahrenstechnik, mit der Sie hier arbeiten, oder?
Also wir sind das Institut mechanische Verfahrenstechnik sind unsere Kollegen an der Universität. Wir arbeiten intensiv mit der TU Freiberg zusammen.
Ja.
Und dann gibt es das Institut für mechanische Verfahrenstechnik, Aufbereitungstechnik. Ich bin Verfahrenstechniker, Chemieingenieur. Mechanische Verfahren sind im Wesentlichen quasi, ich sag mal, mechanische Stoffwandlungsprozesse. Nicht Stoffwandlungsprozesse, aber wie können wir Sachen voneinander trennen? Was sind die einfachsten mechanischen Verfahren, betreibt der Mensch zu Hause auch, ja, zerkleinern. Ja. Sieben machen die Kinder im Sandkasten.
So
ein mechanisches Verfahren. Kann man sogar Wissenschaft mit betreiben. Auch in der Zerkleinerung, da ist so vieles noch nicht verstanden.
Ja. Wie in der Zerkleinerung ist vieles nicht verstanden. Ich tue es im Sack, hau mit dem Hammer drauf, dann wird's kleiner.
Ja, aber ja, großtechnisch, das sieht es ja ganz anders aus.
Also wenn zum Beispiel
Zement. Ja, aber mit Zement, dann nimmt man nicht unbedingt einen Hammer. Ja. Also Zement ist ein gutes Beispiel. Aber man sagt ja, das sind 4% der Elektroenergie in der Volkswirtschaft, in der industriellen Volkswirtschaft geht in die Zerkleinerung. Das ist irrsinnig viel.
Ja. Ja, aber warum haben wir das noch nicht verstanden? Oder was haben wir mit Zerkleinerung nicht verstanden?
Wir haben schon viel verstanden. Gerade auch in Deutschland hat man viel verstanden und dadurch auch neue Zerkleinerungsaggregate entwickelt. Aber ich sag mal, es ist ein hoch ineffizienter Prozess.
Ja.
Von dieser Energie, die ich eintrage, landen wenige Prozent, je nachdem, wie man das betrachtet, Prozent oder weniger, in der eigentlichen Aufgabe, Sachen klein zu machen. Da ist viel Optimierungsbedarf da. Ja, das kann man durch die Aggregate machen und da ist in dem Sinne halt noch nicht so richtig verstanden bei den komplexen Verbünden, die wir haben. Ja, wir haben ja immer irgendwie Gemenge, also irgendwelche, wir haben ganz viele Phasengrenzen, sagen wir. Ne? Und die Phasengrenzen können wir für uns nutzen. Weil wir wollen ja
Phasengrenzen?
Auch, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Mineral oder eine Phase, also ein Partikelchen an einem anderen Partikelchen dranhängt und so ein Verbund verbunden ist. Ja.
Ach so, die Grenzfläche sozusagen
die zwischen
Grenzfläche, den beiden,
Ja. Wir zerkleinern ja weniger einen Block gleichartiges Material.
Ja.
Ja. Speziell auch in der Aufbereitungstechnik. Wir wollen ja was voneinander trennen. Man ist viel Optimierungsbedarf da, wenn man schon alleine versteht, wie der Zerkleinerungsmechanismus auf die Selektivität der Trennung einwirkt. Da gibt es viele, viele Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel, indem man das mit Mikrowellen vorbehandelt oder indem man Elektroimpulse drauf gibt oder sowas, um halt dort selektivere Zerkleinerungen damit halt ein hohes Einsparpotenzial für Energie herbeiführt.
Ich bin in meinem Verständnis von Zerkleinerung beim Mahlen stehen geblieben.
Ja, wir nennen das auch Malen. Also der erste Punkt in der Zerkleinerung, das ist die Kropfzerkleinerung, das nennen wir Brechen.
Ja.
Das ist wie also so
diese,
ein Hammer.
Diese riesigen
Backenpressures
bei uns. Diese Geräte, die dann so ineinander laufen, so riesige Zähne haben, wo in Filmen immer der Bösewicht am Ende
Die sind aber weniger im Primärbereich. Die kommen im Sekundärbereich. Also mein LCD-Bildschirm werfe ich da rein. Das ist nämlich ein Schredder. Ja, der zerschreddert. Weil der hat andere Mechanismen. Der zerreißt halt. Ja, da gibt's Scherungen. Ja. Aber für die harten Stoffe, die wir typischerweise brauchen für Baustoffe, da wird viel Energie verbraucht. Zement zum Beispiel. Oder halt im Erzbereich. Ja, um zum Beispiel an das Gold ranzukommen, wenige Gramm pro Tonne oder sowas, muss man erstmal ganz, ganz viel zerkleinern. Das sind harte Stoffe, da nehmen wir nicht diese Schredder, sondern wir nehmen da Brecher, Backenbrecher. Da knallen dann halt, wie so ein Hammer, knallen dann halt so Hartmetallbacken aufeinander und zerbrechen erstmal das Gestein, gehen dann so von mehreren Zentimetern runter auf in den Millimeterbereich. Mhm. Aber wir wollen ja in den Mikrometerbereich. Das heißt, da kommen dann wirklich Mühlen und die Mühlen, die sehen halt unterschiedlich aus. Das können gegenläufige Walzen sein, wo das durchgezogen wird. Walzenmühlen oder Walzenprescher, je nachdem, wie groß die Spaltweite ist. Das, was man am meisten verwendet, was am häufigsten genutzt wird, sind Kugelmühlen. Das heißt, es sind große Trommeln.
Ja.
Die können irrsinnig groß sein, also mal so 6 Meter Durchmesser und mehrere 10 Meter lang. Die sind gefüllt mit Stahl oder irgendwelchen harten Kugeln, so die etwas weniger als die Hälfte der Röhre ist gefüllt mit diesen Kugeln und dann kommt dann das vorgebrochene Material dann da rein und dann dreht sich diese Kugelmühle. Ja, und diese ganzen Kugeln, die knallen dann so aufeinander, da gibt es dann ganz interessante Bewegungsmuster, so Kaskadenbewegungen und dann wird das Material sehr kompliziert beansprucht, geschlagen, geschert, zerrieben und dann kriegt man halt sein Material dann auf die Endfeinheit, Mikrometer und hat halt viel Energie verbraucht.
Und Lärm gemacht.
Und mitunter Lärm gemacht, aber das ist dann meistens dort jetzt nicht so das größte Problem. Die stehen ja jetzt nicht zwingend so mitten in der Stadt.
Wo hört denn eigentlich Ihr Job auf? Also wo hört die Verfahrenstechnik auf? Und ja, durch was wird sie abgelöst?
Ich bin der Verfahrenstechnik, die hört natürlich nirgend auf.
Nicht mal bei welcher Partikelgröße oder sowas.
Also die mechanische Verfahrenstechnik, also ich bin ja in diesen Job reingekommen, weil ich mich für Nanopartikel interessiert habe. Also die hört in der Tat wirklich nicht auf.
Okay.
Ich habe mich ja bis zu meiner Promotion gar nicht mit irgendwelchen Aufbereitungen beschäftigt, auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Mineralen oder sowas. Die musste ich auch erst kennenlernen. Also prinzipiell hört die wirklich auf, wenn dann die Phase nicht mehr existiert, also im Nanometerbereich. Aber da haben wir keine Trennmethoden und da ist die Zerkleinerungsenergie wäre irrsinnig immens. Also wenn wir von oben kommen. Mhm. Die mechanische Verfahrenstechnik beschäftigt sich natürlich auch mit Methoden, um halt Partikel zu generieren, die von unten, also die wir durch Synthesen bilden. Das habe ich in der Promotion gemacht. Aber Aufbereitung hört halt in der Tat bei einem Mikrometer schon auf. Mhm. Das ist, darunter kommt dann eigentlich nichts mehr. Und dann kommen die chemischen Methoden. Das sind auch Verfahrenstechniken. Das sind dann halt, chemische Verfahrenstechniken.
Ist unterhalb von einem Mikrometer überhaupt noch was Interessantes drin für den Bergbau?
Ja, ganz viel. Ja, da geht einiges verloren. Da ist viel Interessantes drin. Was halt auch in der Tat halt verloren geht. Also da ist großes Interesse da, dort Methoden zu finden. Aber wir kommen halt da an gewisse Grenzen, wo die Inertialkräfte gehen dann über in die Oberflächenkräfte. Das heißt, die Partikel verhalten sich jetzt nicht mehr so wie irgendwelche Massen, sondern die spüren halt immer mehr, dass die mit irgendwas wechselwirken. Anders ausgedrückt, so ein Staubkörnchen kann ja auch mal kopfüber von der Decke hängen. Ja. Das ist, obwohl es ja eigentlich irgendwie eine Masse besitzt, aber die spielt ja erstmal weniger eine Rolle, weil dann die Oberflächenkräfte überwiegen. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Ja. Beziehungsweise kann man das auch nutzen, aber das nützt in der Aufbereitung weniger.
Wie groß ist dieser, ich nenne es jetzt mal Abfall im Mikrometerbereich, also wo Sie nicht mehr trennen können, wo Sie nichts mehr aufbereiten können?
Das hängt immer von dem.
Wie umfangreich ist das? Also in Prozent, sage ich mal von.
Ja, von so einem Rohstoffkörper können das schon. Also aktuell, wenn wir zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr eine große Aktion bei uns im Hinterhof, ist eine Pilotanlage, wo wir ein komplexes Zink-Zinn-Erz verarbeitet haben aus der Nähe von Oberwiesenthal. Das ist im mittleren Erzgebirge, Lagerstätte Pöhla. Dort ist ein Erz, das beinhaltet sehr viele feinkörnige Bestandteile und dann geht dann halt 40% des Materials, 40% des Wertstoffes erstmal in diese Fraktionen, die sich nicht wirklich gut aufkonzentrieren lässt und in ihrer Zusammensetzung auch nicht in dem Sinne dann metallurgisch weiterverarbeiten lässt. Da haben wir schon Methoden entwickelt, um aus diesen 40% noch was rauszuholen. Das müssen wir noch zeigen. Mhm. Ja, das heißt, wir hatten eine Anlage laufen, die hatte dann halt Mühlen drin, die hatte dort auch solche Tische drin, was ich Anfang des Gesprächs mal erwähnt hatte. Wir hatten auch so Wendelscheiter, das sind so Spiralen, wo da Sachen rumfließen und dann Partikel voneinander getrennt werden und eben Flotationen, um Sulfide zu trennen, weil halt das Zink in einem Sulfid drin steckt, das Zinn nicht, das ist in einem Oxid. Zinn ist aber erstmal schön schwer, das heißt, das konnten wir über die schwere Trennung gut voneinander trennen. Aber wie gesagt, irgendwann hört die schwere Trennung auf und dann hat man halt die feinen Partikel, die sich dann nicht mehr gut trennen lassen. Da arbeiten wir gerade an der Erweiterung der Zinnstein, das ist das Mineral, nennt sich auf Deutsch Zinnstein oder auf mineralisch Cassiterit, da haben wir wieder dieses It. Das lässt sich auch flottativ trennen. Wurde sogar hier in der Region entwickelt, bei Altenberg in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, weltweit bekannt sogar dafür. Das entwickeln wir aktuell auch weiter. Da gibt es einige Projekte, die sich dem widmen, diesem Cassiterit sozusagen dort an die Feinheit noch ranzugehen und die voneinander zu trennen.
Was Sie hier machen, ist ja eigentlich direkt zum Nutzen der Industrie auch.
Ja, ich sehe das, ja, natürlich ist es zum Nutzen der Industrie, aber die machen das ja auch nur, um Produkte herzustellen.
Also schon klar, nee, aber bedanken die sich wenigstens?
Das ja, natürlich. Ja. Das ist schon eine gewisse Erfolgsgeschichte auch vom Helmholtz-Institut Freiberg, auch etwas Spezielleres, weil das ja bei Helmholtz nicht so im Vordergrund
steht. Nee, das Normale ist ja Grundlagenforschung und was will die Industrie jetzt mal eben mit einer Fusionsmaschine?
Genau. Also unser Auftrag ist schon, auch in der Rohstoffstrategie stand das auch so geschrieben, wir sind halt in der Helmholtz-Gemeinschaft gelandet, was wunderbar ist, weil wir natürlich auch sehr interessiert sind an die grundlegenden Fragestellungen und da kann man dann so Sachen auch angehen. Aber ja, wir haben intensive Zusammenarbeit mit der Industrie. Mhm. Das führt jetzt nach diesen 8 Jahren, nachdem wir existieren, auch wirklich zu den ersten großen Projekten, wo auch die Industrie direkt in Forschungsprojekte investiert, bei denen man sogar veröffentlichen kann zum Beispiel. Also das sind richtig tolle Sachen, wo man tolle Win-Win-Win-Situationen erzeugt, halt feststellt, wir können Dinge herausfinden und die können damit halt ihre Prozesse verbessern oder die können irgendwelche Lagerstätten ausbeuten, klingt immer so.
Das ist ein fieses Wort.
Ist aber leider so. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen so nachhaltiger Bergbau, aber das finde ich immer so Quatsch. Kann es ja nicht wieder reinbringen.
Ja, höchstens was anderes. Machen Sie das eigentlich? Also wenn Sie da, weiß ich nicht, für Gold, wenn ich irgendwie eine Tonne raushole, um 1 Gramm Gold zu kriegen, was passiert denn dann eigentlich mit dem Rest?
Ja.
Wird das wieder reingeworfen?
Versatz wäre das. Aber man kann aber halt nicht alles versetzen. Also idealerweise fängt der erste Trennvorgang schon unter Tage statt. Macht man auch heutzutage. Ne? Da gibt's so, wir nennen das dann als Verfahrenstechnik Sortieren. Früher hat man das Glauben genannt. Ja.
Klingt schön.
Ja, aber das kennt
zusammen
ja mit
Glauben.
Ja, zusammen, da kommt das her. Ne? Das kommt halt wirklich daher, dass man sozusagen seine menschlichen Sensoren nutzt, meist die Augen, um halt Dinge voneinander zu trennen. Meinetwegen, um die Kartoffeln vom Feld von irgendwelchen Steinen zu trennen, ist auch Glauben. Ne? Und bei den Steinen war das halt so ähnlich. Also man trennt sozusagen große Brocken, plus dass der Mensch mit seinen Sensoren halt ersetzt wird von einem Förderband und irgendwelchen Austragsorganen, also rauspusten oder sowas. Und die Sensoren, die sind mitunter wirkliche Augen, also sie machen das optisch oder die schauen mit Röntgenstrahlen durch und da kann man vorsortieren. Und da kann man die ersten großen Brocken, die nicht so viel beinhalten oder gar nichts Wertvolles beinhalten, kann man unter Tage belassen oder da im Bergbau belassen und dann versetzen, also da zurückbringen, dort wo man Löcher gemacht hat. Aber alles, was zutage gefördert wird, wird ja dann wieder so fein gemahlen. Ne? Und da kann man nicht alles wieder zurückpumpen. Macht man schon. Also Bergbauversatz ist ein Riesenthema. Aber gerade wenn wir nass sind und das dann in solchen Schlemmen haben, dann lässt sich das schwer weiterverarbeiten.
Aber was machen Sie damit dann?
Ja.
Klärschlamm.
Ja, es ist wir sind natürlich dabei, alles auf null, also bei uns soll es eigentlich keine Abfälle geben.
Ja.
Also wir wollen das natürlich verwerten. Kann man auch machen. Kostet aber natürlich, ist ein Riesenaufwand. Wenn wir jetzt in die intensiven, wir bleiben mal beim Kupfer, weil das ist so eine riesige Mengen, die da durchgesetzt werden, dann hat man halt irgendwelche Absetzbecken, Schlammbecken oder sowas. Mhm. Die sieht man dann auch wieder vom Weltall her. Sind auch ein Riesenthema, hört man eigentlich fast jedes Jahr in Medien. Damm, irgendwo ist ein Damm gebrochen.
Ja.
Schlamm also, rausgeflossen, Erzbergbau oder aus dem Aluminiumbergbau, Rotschlamm durchs Dorf in Ungarn geflossen oder sowas. Ja. Also das ist das, was oft gemacht wird, sozusagen, man hat irgendwelche Schlammabsetzbecken und dann dann liegt das halt rum. Ist interessant, hier in Freiberg leben wir eigentlich auf diesen Dingen, die vor hunderten Jahren da so abgetragen wurden. Das sind jetzt für uns wieder Rohstoffe. Ja? Da machen wir ein Remining.
Ja. Ach so, weil sie mittlerweile Methoden haben, also feinere Methoden haben, als die vor 100 Jahren hatten, genau. Die Reste nochmal zu verarbeiten.
Es gibt Reste vom 17. Jahrhundert, die hier rumliegen, die sind in ihren Gehalten viel, viel größer als moderne Lagerstätten. Also da steckt mehr Metall drin, als was man jetzt sehr teuer sozusagen als neues Projekt machen würde. Kann man diese Remining betreiben, gibt es auch viele Projekte dazu. Bergbau halten, wieder aufbereiten, Störstoffe rausholen.
Störstoffe.
Ja, wir sind ja auch viele Störstoffe, also Arsen
oder so. Ach so, also Gifte,
Gift,
sozusagen.
Ja, Gift ist ja, Gift, ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Gift als chemieaffiner Mensch. Ja, ja. Die Dosis macht ja das klar. Gift. Gut, bei Arsen ist die Dosis sehr recht gering. Nee, aber man kann sozusagen dort die Störstoffe rausholen, also das heißt, das Grundwasser entlasten
und Arsenflottierung sozusagen.
Arsen wird auch flottiert, ja. Das haben letztes Jahr in dem Prozess, den wir hier im Hinterhof hatten für dieses Zinnerz, da haben wir das Arsen auch flottiert, damit es nicht im Zinnkonzentrat landet. Das ist nämlich in dem Mineral Arsenopyrit und das lässt sich gut flottieren. Ja. Und jetzt sind wir dabei, das jetzt wieder flottativ abzutrennen von dem Sphalerit. Da steckt das Zink drin. Da hoffen wir dann auch noch, dass wir das Indium wieder rausholen können. Indium ist ein Riesenthema, wie gesagt. Wir vermuten, dass wir im Erzgebirge, erstens stecken sehr viele Rohstoffe hier noch im Erzgebirge drin. Zinn sehr oft, polymetallische Komplexerze nennen die das. Sind meistens mehrere Metalle drin. Mhm. Ja, neben Zinn und Zink auch noch Wolfram und dann halt zum Beispiel Indium als Sporen. Das hoffen wir natürlich auch dann zu finden in unseren Konzentraten.
Die Sekundärrohstoffe, in welcher Form werden die Ihnen angeliefert, damit Sie die verarbeiten können?
Also flottativ ist das aktuelle Beispiel, was wir dort haben, ist Schwarzmasse. Schon mal gehört?
Schwarzmasse, nee, noch nie, klingt aber cool.
Schwarzmasse ist cool. So.
Nutella.
Genau. Im Englischen ist es noch besser. Wir reden ja im Wesentlichen Englisch hier am Institut. Black Mass. Ist auch ein Black Mass. Weil es total messy ist. Es sind feinste Partikelchen. Was ist das? Das sind die Partikel, die in den Elektroden von Lithium-Ionen-Batterien im Wesentlichen die Ladung hin und her transportieren. Also quasi alles, was so an der Anode und an der Kathode dranhängt in der Batterie. Also wenn man so eine Batterie aufmacht, ist der Elektrolyt drin. Der ist erstmal weg, dann verdunstet irgendwie. Dann hat man irgend so eine Separatorfolie. Die haben wir bei uns auch nicht mehr drin. Aber der Großteil, so die Hälfte von so einem Batterieelement ist Schwarzmasse. Das Material kleiner, 1 Millimeter und sieht einfach schwarz aus. Weil dort Graphit drin ist, schwarz. Und dort sind die sogenannten Aktivmaterialien drin, die an der Kathode hängen, wo halt Lithium, Mangan, Nickel, Kobalt drin steckt. Das heißt, dort haben wir die ganzen Kathodenmaterialien, feinste Partikel, die sind wenige Mikrometer groß, aber zusammenhängend in trotzdem Partikeln, die immer noch ja im klassischen Flotationsbereich befinden. Und wir haben Graphit drin. Und Graphit lässt sich super flottieren, weil der ist von Natur aus hydrophob. Schönes Experiment für zu Hause, mal ein Blatt Papier nehmen und mal richtig dick mit Bleistift, ist ja Graphit, ne? Mit Bleistift richtig großen Bereich ausschraffieren und da mal einen Tropfen Wasser drauflegen. Der ist eher nicht benetzend, ne? Weil Graphit ist von Natur aus. Das hat was mit den, deswegen lässt sich Graphit auch so gut voneinander sozusagen abreiben, weil einfach die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Schichten sehr gering ist und diese geringe Wechselwirkung bedeutet niedrige Energie, bedeutet schlecht benetzbar. Da wurde übrigens die Flotation erfunden, 1877, mit der Graphitflotation.
Wahrscheinlich auch eher als Zufallsprodukt, oder?
Ist ein ganz, ganz tolles Patent. Ich lese das gerne. Das ist von den Gebrüdern Bessel. Interessanterweise aus Dresden, also auch noch aus der Region. Die hatten damals, die haben eine Graphit quasi produziert, im Sinne von, die brauchten Tiegel, Hochtemperaturmaterialien. Das hängt damit zusammen, dass zwischen Dresden und Freiberg gibt's Freital. Da war so Schwerindustrie und halt auch viele, viele Metallverarbeitungen. Und die brauchten Hochtemperaturmaterialien für irgendwelche Schmelzen. Haben die produziert. Die hatten ihr eigenes Bergwerk, ist jetzt immer noch ein aktives Graphitbergwerk, weltbekannt. Kropfmühl Passau. Kropfmühl Graphit bei Passau. Wunderschöne Lagerstätte. Wie gesagt, die ist immer noch aktiv und ja, die hatten da ihr Rohstoff her und irgendwann haben die halt festgestellt, dass so viele Störstoffe, sprich Tone in dem Graphit drin waren. Ja, und dann haben die Alchemie betrieben, könnte man fast meinen, wenn man das Patent liest. Also die haben das Zeug einfach mal so eine Suppe reingeworfen im wahrsten Sinne des Wortes und mal gekocht. Ne? Und dann nochmal Stoffe dazugegeben, die wir jetzt verstehen als Surfactants, also dass quasi all diese amphibide Moleküle wirken. Also die haben im Wesentlichen irgendwelche Öle oder sowas dazu. Mhm. In den Ölen stecken Fettsäuren drin, die wirken dann. Es ist wunderschön beschrieben, was man für Öle nehmen kann. Da kann man nämlich nicht nur irgendwelche Pflanzenöle, auch Knochenöle finden, da Verwendung in dem Patent. Oder Bienenwachs oder Walrat oder Käsearten des Handels steht da auch mit drin.
Käsearten des Handels.
Das ist ein total schön. Cooles Patent. Ich muss das mal nachgucken, da kriege ich irgendwann mal einen Ig-Nobelpreis.
Sehr schön.
Jedenfalls, genau, ist das dann beschrieben und die beschreiben im Wesentlichen, wie der Prozess der Flotation funktioniert. Also wirft man rein, ohne diese Stoffe, die sozusagen die Oberfläche noch weiter hydrophobieren, haften an den Blasen, die beim Kochen dort entstehen, nicht diese Graphitpartikelchen und man hat keine Trennung. Wenn man das aber dazu gibt, hat man eine Trennung und man kann diesen Graphit dann oben abschöpfen und damit ist der Flotationsprozess beschrieben gewesen. Darf man den Australiern nicht sagen, weil die sagen, die haben die Flotation erfunden mit den Anfang des 20. Jahrhunderts im Sulfidbereich. Genau, deswegen Graphit und Schwarzmasse. Genau. Und das Schöne ist dabei, wir können damit quasi einen Recyclingprozess entwickeln, der auch in der Tat darauf hinzielt, richtig zu recyceln, weil dieses Graphit, was wir in der Batterie haben, das ist ziemlich teuer und das kommt, mal raten, woher im Wesentlichen als Rohstoff? China, ne? Alles China, kommt okay. aus China. Totale volle Abhängigkeit.
Ne? Echt?
Genau, das ist ferrodisiertes Graphit. Ne? Das ist quasi jetzt nicht das, was man direkt aus dem Berg holt, sondern da ist noch viel Prozess betrieben worden. Das ist ein sehr teures Material. Mhm. Momentan wird es in den Ofen geworfen und ist weg. Ja. Großes Interesse daran, das wieder zu gewinnen und wir können das sogar so weit aufbereiten, dass wir damit sogar neue Batterien herstellen könnten prinzipiell. Da sind wir aktuell dabei, das zu untersuchen, dass wir quasi unser Konzentrat, was bei der Flotation über mehrere Schritte geht, dann noch über einen leichten chemischen Behandlungsschritt noch weiter aufkonzentriert wird, prinzipiell wieder eingesetzt werden kann, um neue Batterien zu produzieren.
Prinzipiell heißt es, scheitert noch an irgendwas, woran
ist noch nicht nachgewiesen.
Ist okay.
Wir haben aber die Hoffnung. Also es ist abgestimmt quasi mit den Kollegen, die solche Batterien herstellen und die das testen. Die haben uns die Randbedingungen gegeben, wie die Zusammensetzung sein sollte. Ins Detail können wir nicht in jedes Partikel reinschauen. Deswegen wissen wir jetzt nicht, ob die Partikel wirklich noch die Eigenschaften haben, aber die sollten doch geeignet sein. Wenn sie das nicht sind, kann man da trotzdem Wertschöpfung betreiben und halt ein hochwertiges Graphitmaterial draus machen. Und umso besser, das Metall aus dem Kathodenmaterial, also Lithium, Mangan, Nickel, Kobalt, kann man auch noch besser rausholen. Und man verliert einfach nicht so viel, weil in dem Prozess, wo man alles verbrennt im Wesen oder alles in die Schmelze reinwirft, geht zum Beispiel Lithium verloren.
Mhm.
Ja. Und Lithium war ja auch mal so ein Riesenhype. Gibt es übrigens auch eine wunderschöne Lagerstätte hier in der Nähe, also weil es um heimische Rohstoffe mal vorhin ging. Also Lithium haben wir, Zink, Wolfram, Kobalt eher nicht, ne? Das ist also eher dann im Kongo. Aber die Frage ist halt, ob die Batterien überhaupt, wie die Batterie der Zukunft mal aussieht. Oder ob wir so viele
Batterien brauchen. Ja, das ist ja das Nächste, da wird ja,
genau. Ja. Oder wie viel Batterien überhaupt produziert werden. Ja? Ich meine, der Elon Musk hat diese Gigafactories dazu aus dem Boden gestampft. Ist ja die Frage, ob das die Technologie der Zukunft ist oder ob die Batterien ganz anders ausschauen. Dann haben wir dann halt einen anderen Aufbereitungsprozess dafür.
Ich finde gerade die Vorstellung ganz interessant, dass ganz am Ende stehen könnte, dass jeder Deutsche hat seine Batterie und die wird immer wieder aufbereitet, sodass ich mir nicht eine neue Batterie kaufe.
Ja, oder die Aufbereitung ist nur das letzte Übel, was man braucht. Das Beste wäre natürlich, jeder Deutsche hätte eine Batterie und die könnte
auch verschleicht werden. Verschleißfrei.
Verschleißfrei, aber das gibt's halt auch nicht, ne, wahrscheinlich.
Weiß ich gar nicht, müssen wir die Materialleute in Berlin fragen. Nee, da gibt's
gute Gründe, dass es nicht so ist, ne. So, diese Ladezyklen sind zwar schon recht hoch bei den Lithium-Ionen-Batterien, aber die sind endlich.
Ja, aber warum? Also was verschleißt da? Was verbraucht sich? Man müsste ja eigentlich nur das, was sich verbraucht, ersetzen. Eigentlich nur, eine naive Vorstellung, aber.
Es würde ja schon reichen, wenn wir bei so einem Batterieblock einzelne Zellen ersetzen können. Das können wir ja schon gar nicht. Aktuell ist es ja so, dass wenn eine kleine Zelle, ja, und von Zelle meine ich jetzt wirklich das, was man sich so unter so einer 3A-Batterie vorstellt, weil so sehen die aus, wenn wir so einen großen Batterieblock von einem Elektrofahrzeug öffnen und auseinandernehmen, dann sieht man solche kleinen Zellen. Die sind nochmal in Pakete gepackt. Die Pakete lassen sich ersetzen, aber die einzelnen Zellen nicht. Manchmal wirft man so ein ganzes Paket weg, nur weil eine einzelne Zelle kaputt ist. Da kann man natürlich, das wird auch betrieben, man kann jetzt über irgendwelche Trennmechanismen kann man jetzt die gesunden Zellen dann wieder in die Reproduktion führen, wird auch gemacht, also wird auch verfolgt. Das wäre eigentlich der Weg. Also wenn, dann wäre die Aufbereitung, und das muss ja auch zentral betrieben werden. Also ist eine Utopie, dass wir quasi so ein Aufbereitungsküchengerät haben, wo wir dann einfach sozusagen unser End-of-Life-Produkt reinwerfen und dann kommt dann sozusagen irgendwie die Rohstoffe raus. Und nee, ist ja Quatsch, mit denen kann ich ja nichts machen. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich zu Hause aufbereite? Dann müsste ich ja die Rohstoffe dann verkaufen. Dann bin ich dann Rohstoffhändler.
Naja, oder wir bauen halt so Replikatoren wie auf der Enterprise, die dann aus diesen Rohstoffen wieder neue Sachen.
Ja, genau, okay, dann wäre die Utopie perfekt. Dann baue ich sowas, ja.
Ich wollte gerade sagen,
Rapid Prototyping, nicht so diese, genau. Das machen wir. Ja.
Wenn diese Utopie aber irgendwo verwirklicht wird, dann bei Ihnen, oder? Verstehe ich das richtig?
Für die rohstoffliche Betrachtung und für die Aufbereitung Metallurgie, dann bei uns, ja. Aber Produkte generieren wir nicht. Wir arbeiten ohnehin mit vielen Partnern zusammen. So groß sind wir ja nun auch wieder nicht. Wir sind ja so 120 Mitarbeiter in etwa. Illustre Runde an unterschiedlichen Disziplinen, aber wir machen jetzt nicht alles in dieser Wertschöpfungskette.
Sie haben jetzt schon mehrfach wunderschöne Lagerstätte gesagt. Was bedeutet das in Ihrer Sprache?
Oh, das, ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, das direkt zu beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht der Lagerstättenkundler bin. In welchem Zusammenhang habe ich denn wunderschöne Lagerstätte gesagt?
Das habe ich mir jetzt so genau nicht aufgeschrieben. Das war einmal die Graphitlagerstätte.
Wunderschöne Lagerstätte. Wunderschön. Ach, die hat in der Tat halt einfach wunderschöne Graphitflöckchen da drin. Also diese Flocken, die man da, die würde man beim besten Willen nicht in einem Bleistift reinpacken. Da kann man viel bessere Produkte draus machen. Mhm. Die sind halt in bestimmten Bereichen in diesem Bergwerk, die auch schick aussehen, die so sehr kompakt sind. Das sieht halt nicht aus wie so ein 0815 Gestein. Ich schäme mich total für, dass ich da schon fasziniert davon bin, weil ich habe da vor 8 Jahren angefangen erst damit. Ja. Und ich fand, damals war das alles für mich Gestein. Ne? Jetzt sitzt man da und packt sich irgendwelche Steine hier aufs Fensterbrett, weil man die wunderschön findet. Das muss man verstehen dann. Ja. Aber da kann man gerne nach Freiberg kommen und sich da mal in der Mineraliensammlung umschauen.
Sie sagten eben, Sie hätten angefangen, weil Sie sich eigentlich um Nanoteilchen kümmern wollten.
Ich habe angefangen, weil mich Grenzflächen interessiert haben. Mhm. Weil mich quasi genau das interessiert hat, warum guckt uns denn so ein blödes Staubkörnchen Kopf über von der Decke an? Ja? Wie macht denn das? Mhm. Weil je kleiner wir werden und ich habe vertieft in der Verfahrenstechnik, in der Partikeltechnologie, weil ich halt Nanopartikel fand ich voll cool. Ne? Nano klingt voll cool. Ja. Wir machen jetzt auch Nano, aber halt wirklich mit einer guten Anwendung und mit gutem Wissen. Wir gehen ja auch in diese Ebene rein. Aber da dominieren halt diese Grenzflächeneffekte. Da haftet Zeug miteinander, da finden Reaktionen statt. Grenzflächen sind total spannend. Ja? Gibt's ja diesen schönen Ausspruch, von wem war das? Pauli? Irgendeinem Nobelpreisträger, der hat gesagt, ne, die Phase wurde von Gott erschaffen und die Grenzfläche vom Teufel, weil die einfach so teuflisch kompliziert ist. Aber da lassen sich halt viele Dinge damit bewerkstelligen. Benetzungseffekte, Lotus-Effekt. Wir können irrsinnige Werkstoffe draus machen, Nanotechnologie. Ich habe damals Nanomagnetit irgendwo reingepackt, weil das super paramagnetische Eigenschaften hatte. Ne? Optische Eigenschaften kann man da implizieren. Also Nanotechnologie ist... Ich glaube, der Hype existiert noch. Ne? Ich habe die Community dann irgendwann verlassen. Leider.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Bedauern Sie das?
Ich sag mal nicht direkt, weil ich natürlich ich bin hier in Freiberg sehr lange schon. Immer aus glücklichen Umständen hängen geblieben. Freiberg ist eine Ressourcenuniversität. Ich habe hier zwar mit dem Ziel der Nanotechnologie dieses Studium durchgeführt, was ich durchgeführt habe und dann auch in die Promotion überführt, was mich auch wieder hier blieben ließ, weil halt gerade da, wo ich weggehen wollte und bei Fraunhofer promovieren wollte, da kam dann halt ein Professor mit einem tollen Projekt und da war genau Nano. Also das hat mich schon interessiert, das war das Ziel des Studiums. Man hört aber immer von den Ressourcen-Dingen schon mit. Also man wird auch Ressourcen geprägt. Es ist ja eine Ressourcenuniversität.
Ressourcenuniversität heißt was?
Ja, das ist die älteste Bergakademie, die noch existiert und ich glaube die zweite oder dritte älteste nach der Gründung, die es weltweit gibt. Und das ist die Mutter vieler Bergakademien weltweit, montanwissenschaftliche Universität. Und genau, da wird man mit geprägt. Man lernt noch vielleicht noch nicht die ganzen Phasen. Man sagt auch nicht eine wunderschöne Lagerstätte oder so, weil man das alles öde findet. Und auch die Mineralien kann man nicht verstehen, warum irgendjemand sowas sammelt und sich zu Hause hinstellt und was da so schick dran ist. Kann ich nachvollziehen, so im Nachhinein jetzt etwas schon mehr. Die Grenzflächen. waren da quasi Grenzflächen. Also gerade bei mir in diesem Polymer, ich habe quasi diese Nanopartikel in Polymere reingepackt. Also im Wesentlichen die Nanopartikel synthetisiert. Ich habe die über eine Phasengrenze transferiert aus einem wässrigen Suspension in ein Organosol mit einem
Organosol.
Ja, ist quasi eine Suspension in einer nicht mischbaren organischen Flüssigkeit. Mhm. Das Sol ist ja quasi eine andere Bezeichnung für ein disperses System, also wo Partikel irgendwie drin rumschwimmen.
Okay.
Schlamm ist auch ein Sol, wenn man so nehmen will.
Okay.
Genau, und dann haben wir dort noch Polymere reingepackt, das ganze Zeug sprühvertrocknet und dann hatten wir wunderschöne Komposite und konnten dann, ich habe schon wieder wunderschön gesagt, das ist wahrscheinlich mein neues Wort, haben dann diese sprühgetrockneten Partikelchen zu Polymerwissenschaftlern geschickt und die haben daraus Mikrobauteile generiert, die dann diese super paramagnetische Eigenschaft hatten. Genau. Dann war die Promotion fertig, ziemlich schnell, und das Helmholtz-Institut wurde gerade gegründet. Ja, und mein Doktorvater war an dem Aufbau beteiligt und hatte dann schon früh angefragt, ob ich denn Interesse hätte. Weil Grundinfrastruktur, Rasterkraftmikroskop und andere tolle Instrumente, die ich hier zur Verfügung habe, mit denen hatte ich mich damals schon auch intensiver beschäftigt und hatte auch eine gewisse Leidenschaft für solche Grenzflächenuntersuchungen. Und hat gesagt, ja, hier, das wäre doch was. Habe ich erst abgesagt, weil wir einen anderen familiären Plan hatten. Dann kam unser erstes Kind dazwischen und dann bin ich quasi dort drauf eingegangen und jetzt seit über 7 Jahren dabei geblieben. Ja.
Das heißt, Sie hatten Glück im Unglück. Also mit dem Nanokrams haben Sie nichts mehr zu tun, aber Grenzflächen sind trotzdem Ihr Job.
Ja, Grenzflächen ist mein Job und ich sag mal, die Konkurrenz, die man so in der Nanotechnologie, also ein Nanotechnologe aus Freiberg ist jetzt nicht so das Beste in der Nanotechnologie, aber wenn man im Bereich Ressourcen unterwegs ist, dann hat diese kleine Stadt, die man oft falsch googelt, wenn man von außerhalb von Deutschland kommt, in Freiburg landet, die ist dann doch im Rohstoffbereich auch weltweit doch gut bekannt, ja. Auch wenn das jetzt die Hörer aus anderen Bergbauregionen in Deutschland nicht hören, aber Freiberg hat schon einen sehr, sehr guten Ruf dort in dem Bereich und dafür kann man sich sehr gut einfügen in diese neue Wissenschaft und dort dann auch wirklich relevante Fragen nachgehen, weil die Relevanz, die wir haben, der Impact, den wir haben, mit den Finden von Wirkzusammenhängen, also Mechanismen beschreiben, Grundlagenforschung betreiben, die Fragestellungen, die sind hochrelevant. Ja, weil wir halt jeden Tag in einer Anlage Hunderttausende von Tonnen an Erz irgendwo durchsetzen. In vielen Anlagen der Welt. Das sind Riesenaggregate und alles wird bestimmt von kleinen Grenzflächenvorgängen auf mikroskopischer, nanoskalischer Ebene. Und das ist hochinteressant, die Skalen, die man da auch betrachtet. Und natürlich auch die sozial-gesellschaftlichen Relevanzen. Mhm. Ja, weil man halt auch über Rohstoffe sprechen kann. Damals war es sehr schwer zu sagen, was machst du denn jetzt mit deinem Nanokomposit? Ich sag, Mikrobauteile. Wo kommen die rein? Da kommt bestimmt irgendwann irgendein
Satellit, der in 20 Jahren.
Genau. Ja. Wenn man jetzt sagt, dann sagt man halt, jo, das, was ich mache, das betrifft dich direkt, ja, weil die Stoffe, die du nutzt, die Dinge des täglichen Bedarfs, die man nutzt. Wie hat Agricola, ein Bergbauwissenschaftler oder der Renaissance, ein Bergbauwissenschaftler von unserer Region gesagt, alles kommt vom Berge her. Und das ist in der Tat nicht ganz so wahr. Ist nicht alles, was vom Berge her kommt, aber viele Dinge des täglichen Lebens haben direkt damit zu tun, dass wir die irgendwo rausholen müssen. Mhm. Und in der Zukunft natürlich immer weniger irgendwo rausholen müssen, weil es keinen nachhaltigen Bergbau in dem Sinne gibt. Aber wir den natürlich nachhaltiger gestalten können. Wir können das Leben in irgendwelchen Ländern, denen es nicht so gut geht in Deutschland, können wir signifikant verbessern, indem wir Technologiesprünge dort transferieren. Das heißt, der Impact ist immens und damit haben wir noch einen guten gesellschaftlichen Beitrag. Und man kann halt die Gesellschaft halt auch auf oder belehren darüber, was alles dahinter steckt, um sich mal Gedanken zu machen. Wo packe ich denn mein Smartphone hin, wenn es denn mal mir nicht mehr gefällt? Oder muss ich denn jetzt mein Smartphone nur, weil es einen Crack im Display hat, irgendwie mit einem neuen Modell ersetzen? Oder kaufe ich mir das nächste Mal vielleicht eins, was modular aufgebaut ist? Brauche ich jedes Jahr ein neues? Mhm. Ist nur ein exemplarisches Beispiel. Ja.
Auch zweimal gesagt, mindestens, die grundlegenden Fragestellungen hier. Was sind die grundlegenden Fragestellungen?
Also die grundlegenden Fragestellungen der Flotation, wir nehmen es mal ganz klassisch am Beispiel von dem EU-Projekt, was wir aktuell haben. Wir haben turbulentes System. Da ist viel Optimierungsbedarf da. Wir verstehen eigentlich gar nicht, wie die Turbulenz selbst optimierbar ist. Das heißt, diese Wirbelskalen, die entstehen, wie man die, wir haben wir wissen, dass wir die prinzipiell abstimmen können auf die Partikelgrößen, die wir gezielt sozusagen mit den Partikeln, mit den Blasen kontaktieren wollen. Und das Verständnis fehlt aktuell. Wir haben das einfach nicht. Es gibt keine, dieser kleine Bestandteil in meiner Weltformel, der ist ziemlich komplex. Benetzbarkeit, was ist denn das? Wie quantifiziere ich Benetzbarkeit? Das würde man, die meisten, die jetzt irgendwas mit physikalischer Chemie mal gehört haben, die würden jetzt sagen, ja, da gibt's die Young-Gleichung und dann nehme ich jetzt einen Kontaktwinkel gegen Wasser. Wenn der größer 90 Grad ist, ist es hydrophob und wenn das kleiner 90 Grad ist, ist es hydrophil. Es ist relativ einfach, so eine Oberfläche. Grenzflächen sind extrem komplex. Es gibt doch nicht den einen Kontaktwinkel. Das ist nicht der fundamentale Parameter. Eigentlich brauchen wir die Oberflächenenergien. Eigentlich brauchen wir viel, viel mehr Verständnis von diesen Grenzflächen, von den komplexen Grenzflächen. Und dann habe ich ja gesagt, hydrophobe Wechselwirkung. Nicht verstanden. Wir wissen gar nicht so richtig, warum jetzt diese wir kennen die Kraft noch nicht so richtig, die dieses Partikel dann an die Gasblase quasi anhaften lässt. Ja, es gibt viele Konzepte, die sind aber alle noch in Diskussion. Es gibt da kein abschließendes Konzept.
Aber welche Kraft da wirkt, das wissen Sie schon, elektromagnetisch oder?
Nee, das sind hydrophobe Wechsel. Also es gibt hydrophobe Wechselwirkungen, die sind beschrieben, sogenannte, die eine sehr kurze Reichweite haben.
Ja.
Das heißt, wir wissen, Wassermoleküle an Grenzflächen, die sind in ihrer Nahordnung gestört. Es gibt sogenanntes Grenzflächenwasser. Und diese Information der Störung, die unterschiedlich ist, je nachdem, ob ich schlecht oder gut benetzbar bin. Das heißt, die Wasserstruktur, Wasser hat ja eine Struktur, ja, ne? So eine, bestimmte Bereiche, die sich auf- und abbauen.
Brückenbildung oder wie das heißt, ne?
Das hängt mit den Wasserstoffbrückenwechselwirkungen zusammen. Deswegen gibt's diese Strukturen und die können halt verstärkt oder abgeschwächt werden. Und hydrophobe Oberflächen schwächen diesen Effekt ab. Das heißt, die stören diese Selbstorganisation des Wassers. Das ragt aber maximal 10 Wassermoleküle in den Raum hinein. Das ist entweder ein Nanometer. Nun wissen wir aber seit den 80er Jahren, seitdem wir das direkt messen können, mit Methoden, die wir auch unter anderem hier im Hause haben, zum Beispiel mit Rasterkraftmikroskopie, dass diese Haftung, diese hydrophobe Haftung, die ist viel weitreichender. Die wirkt schon ab 20 Nanometer, 100 Nanometer teilweise. Das ist die Frage, wo das herkommt. Also es gibt den richtigen, den nahen hydrophoben Effekt. Soweit ich das verstehe, hängt der auch damit zusammen, wie sich zum Beispiel Proteine falten. Der spielt da auch mit rein. Also soweit ich das richtig verstanden habe, das ist zumindest das, was man sich so erzählt, die Proteinfaltung, ich bin halt kein Biochemiker, die Proteinfaltung hängt auch viel mit hydrophoben Wechselwirkungen zusammen, weil halt bestimmte Bereiche in Proteinen Wasser oder andere Strukturen herbeiführt. So, den Effekt gibt es. Weitreichende ist halt nicht so beschrieben. So ist halt die Frage, jetzt gibt es so Effekte, die Nanobubbles. Ja, das ist ein Riesenthema gerade bei uns. Gibt es Nanobubbles? Existenz von kleinen, man müsste fast sagen, Gaskavitäten auf hydrophoben Oberflächen, die sich abbilden, nukleieren, die aber auch laut grundlegenden physikochemischen Kenntnissen so nicht existieren dürften, obwohl man jetzt schon gut beschrieben hat, warum die schon existieren können. Aber eigentlich müssten die sich auflösen. So kleine Bläschen darf es eigentlich gar nicht geben. Also aber Gas auf Oberflächen, aber warum kommt das und wie kommt das auf diese Oberflächen und wie kann das dann vermitteln zu den Gasblasen? Das ist total spannend und da kann man halt wirklich grundlegende Untersuchungen dann durchführen und dort mit teilhaben an dieser wissenschaftlichen Diskussion.
Das heißt, im Wesentlichen sind Sie aber auch darauf angewiesen, dann so Trial-and-Error-Forschung zu machen, weil Sie eben nicht wissen, was jetzt alles diese Hydrophobie vermittelt.
Ja, wir haben
Ich tue mal mehr Strom dran. Ach nee, ging ja um Proteinfaltung.
Also wir haben natürlich Trial-and-Error-Forschung in der Flotation, in dem komplexen Prozess. Aber ich würde schon sagen, bei den grundlegenden Prozessen ist es schon Hypothesen getrieben. Also wir haben schon gewisse grundlegenden Hypothesen. Wir folgen den allgemein anerkannten Mechanismen, Verständnis und versuchen das dann zu untersuchen, zu falsifizieren, schauen, ob das so passt, ob das vielleicht dann doch nicht so die ganze Wahrheit ist, weil halt Oberflächen doch sehr komplex aussehen. Genau, und da machen wir halt.
Und überall da, wo es nicht funktioniert, fallen die Doktorarbeiten raus.
Ja, genau, das ist halt das Spannende. Deswegen sage ich aber, das Schönste eigentlich sind Failed Experiments. Ja, die machen die schönsten Doktorarbeiten.
Wie viele Failed Experiments haben Sie? Ist bei Ihnen die Mehrzahl, die,
Nein, also Failed Experiments gibt es, also idealerweise gibt es die nicht, weil wir unsere Experimente uns gut überlegen.
Ja.
Und jedes Experiment trägt natürlich bei, mit seinen Daten das besser zu verstehen und halt gegebenenfalls einfach zu zeigen, der Zusammenhang, den man dort vermutet hat, der existiert so nicht. Wir haben halt sehr viele synergetische und antagonistische Effekte. Ja? Man würde jetzt sagen, wir waren ganz am Anfang mal bei der Blasengröße.
Ja.
Bei der Partikelblase-Koaleszenz kann das zum Beispiel mit einer kleineren Blasengröße besser werden für kleinere Partikel. So, aber gegenläufig ist, wird das vielleicht so eine kleine Blase, die trägt oder die verliert vielleicht das Partikel wieder an dem Übergang in die Schaumphase, so dass viele gegenläufige Vorgänge stattfinden. Und das zu verstehen, braucht eigentlich, wenn man das so will, schon Failed Experiments. Also man muss einfach viele.
Ja, ich stell mir gerade so vor, dass sie da eine Blase von, was weiß ich, 1 Millimeter reintun, funktioniert super. 0,5 Millimeter funktioniert gar nicht.
Wenn man das so steuern könnte.
Ja, also 0,25 Millimeter funktioniert ja. Aber wieder super und keiner weiß warum.
Genau. Ja gut, okay, wenn man aber die Zwischenpunkte macht und sieht, da ist quasi ein Zusammenhang gegeben. Also ein Failed Experiment wäre jetzt sozusagen, wenn man jetzt aufhören würde und man würde dem Ausreißer sozusagen glauben. Dann wäre es ja noch nicht mal ein Failed Experiment, das wäre einfach schlechte Forschung. wenn man aber sagt, okay, interessant. Und das passiert bei uns ganz, ganz oft.
Ja.
Ja, und dann kommt man in Diskussionen. Und das ist eigentlich das Spannende, weil halt die Möglichkeiten so vielfältig sind. Und dann hört man eigentlich fast nie auf zu forschen. Das ist für den Forscher erstmal gut. Das kann manchmal ziemlich frustrierend sein, für wenn man jetzt wirklich ein Ziel erreichen will. Also ich habe zum Beispiel die Aufgabe, mein Ausbringen an Kupfer um 2% zu verbessern. Das kann frustrierend sein. Wir haben aber eigentlich dieses Frustmoment nicht, wenn wir diese Experimente durchführen, weil wir bei jedem Experiment, was vielleicht sehr viele Fragen aufwirft, einfach viele neue Experimente haben. Ja, genau. Und wir würden quasi dann die Zwischenpunkte sehen und wenn es dann einen Trend gibt, dann müssen wir unsere Theorie erweitern. Und die Theorie ist schon ziemlich tief. Also wir haben schon sehr viele fundamentale einzelne Zusammenhänge aus der Fluiddynamik, Bewegung von Partikeln in Fluiden. Das kann man schon verstehen. Aber in so einem turbulenten Fluid, wenn da noch viele andere Partikel da sind, ich habe ja gesagt, wir haben Milliardenfache von Milliarden Partikeln in so einem Flotationstank drin. 10 hoch 12, 10 hoch 16 in den normalen Flotationstanks. Das sind irrsinnig viele Partikel. Die beeinflussen sich natürlich gegenseitig. Und dann ist so was Einfaches wie bewegen sich ein Partikel in so einer Strömung schon wieder eine eigene Fragestellung. Ja.
Als ich eben sagte, über Blasengröße, sagten Sie, ach, wenn man das so schön einstellen könnte.
Genau.
Können Sie gar nicht? Also können Sie Blasengröße nicht definieren?
Wir können die Blasengröße ist halt ein Parameter, der sich ergibt. Unser Aggregat, ich muss das ja erklären jetzt, ich muss jetzt sozusagen dem Hörer erklären, wie so ein Flotationstank aussieht, wie so eine Küchenmaschine.
Ja.
Das heißt, wir haben quasi eine Art Rührer, in dem Rührer ist innen ein Loch, ja, das ist quasi ein Schaft, der ist innen offen, da wird Gas durchgepustet. Der Rührer ist eher wie so ein ziemlich heftiger Mixer, der hat auch außen noch sogenannte Statoren, so dass dann quasi, wir sagen, eine hohe Scherströmung entsteht.
Ja.
Also wir wollen das richtig schön durchmixen. Das heißt, durch den Rührerschaft kommt, durch diese eine Öffnung kommt das Gas reingeströmt. So, das Gas wird zerrissen in kleine Bläschen. Diese Bläschen, die haben kurze Existenzen, die zerreißt wieder in Tochterbläschen. Die koalisieren vielleicht auch mal. Dann kommen dann irgendwelche Reagenzien in die Grenzfläche. Sie hat eine Grenzfläche, die wir geschaffen haben. Große Grenzfläche, die wir geschaffen haben. Da kommen dann Reagenzien rein. Wir nennen diese das ist ganz lustig, habe ich noch gar nicht gesagt. In der Flotation, diese ganzen Chemikalien haben ganz tolle Namen. Also, das, was in diese Gasgrenzfläche reingehen soll, nennen wir Schäumer. Ja. Dummerweise soll es aber eigentlich nicht schäumen. So, die Hauptaufgabe des Schäumers ist, die Gasblasen zu reduzieren in ihrer Größe. Oberflächenspannung schon mal gehört.
Mhm.
Ja, die Oberflächenspannung, die treibt im Wesentlichen die Blasen wieder zusammen.
Ja,
die
ja.
lässt die Blasen wieder koalisieren. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Schäumer dazugebe, das ist bei uns im Wesentlichen ein Tensid, das heißt ein Molekül, was die Oberflächenspannung reduziert.
Pril.
Prilwasser. Ja, Pril ist schon ziemlich kompliziert. Da sind dann noch mehr Sachen drin. Da sind dann auch noch, könnten wir auch nehmen. Also, ist immer total lustig. Ne? Wir haben einen Kollegen, der kann Flotation fast besser als ich, weil er einfach erfahrungsbasiert arbeitet und der kann das super auf Basis von Erfahrungen. Der sagt aber immer, ich habe auch die Zusammenhänge, verstehe ich nicht. Dann sagt er, okay, man gibt das Reagenz rein, das Reagenz. Noch einen Schuss Olivenöl und dann klappt das. Na, also nicht so als Spaß.
Ach so, ne? Ich dachte, der hätte ja sein können. Nee,
weil man das halt nicht versteht. Im Prinzip könnte man noch sowas wie Pril reintun.
Ja.
Müsste man schauen, was halt im Pril drin ist. Aber
ich glaube, wenn man Pril irgendwo reintut, wo Mixer läuft,
funktioniert wunderbar.
Das schäumt fürchterlich auf.
Ja, und das wollen wir halt nicht. Und das ist genau der Punkt. Das, was wir reingeben, sind Alkohol, also nicht ionische Tenside. Pril hat viel ionische Tenside, die machen anderen Spaß. zum Beispiel einen zu stabilen Schaum. Ja. Unsere Schäume sind nicht so stabil. Mhm. Aber die Blasen, die entstehen, die sind sehr fein. Das würde bei Priel genauso passieren. Das kann man auch zu Hause machen. Wenn man sehr stark rührt, kann man sehen, Gasblasen sind vielleicht recht groß in so einem gerührten, begasten Behälter. Sobald man etwas Oberflächenspannungsreduzierendes reintut, intensiv, werden die Blasengrößen viel, viel feiner. Das wird fast so milchig trüb letztendlich. Das ist die Aufgabe der Schäumer. Das heißt, die Schäumerart, also das, die Molekülart, ihre Art der Anlagerung in der Grenzfläche, die Konzentration, vielleicht noch der pH-Wert, die Drehzahl des Rührers, die Geometrie des Rührers, der Volumenstrom des Einblasens, die Viskosität der Suspension, also des Schlammes, das alles beeinflusst alleine schon die Blasengröße, die dann am Ende dabei rauskommt. Und den Zusammenhang, den kenne ich auch noch nicht. Gibt keine prädiktive Formel, die mir genau sagt, diese Rührergeometrie muss man so quantifizieren oder in so einen Parameter reinpacken. Es gibt Parameterzusammenhänge. Der Verfahrenstechniker, der macht das dann halt mit dimensionslosen Größen. Das geht schon gut. Ja.
Dimensionslose Größen?
Ja, vielleicht mal sowas wie Reynolds-Zahl gehört oder so. Nee, nicht?
Nee.
Dimensionslose Größen, das ist für ja im Wesentlichen, um zu verstehen, wie bestimmte Zusammenhänge von physikalischen Parametern wirken. Reynolds-Zahl ist aus der Strömung. Ja. Reynolds-Zahl beschreibt im Wesentlichen zum Beispiel, wie die Strömung übergeht von einer laminaren in eine turbulente Strömung. Ja, die bringt sozusagen im Zusammenhang irgendwelche Dimensionen aus dem Strömungsfeld, die Strömungsgeschwindigkeiten und die Viskosität. Mhm. So, und wenn man den Parameter, der ist einheitenfrei, deswegen eine Zahl, Kennzahl, wenn der Parameter bestimmten Werte überschreitet, dann gehe ich von laminar und turbulent über zum Beispiel. Ja. Und bei uns gibt es ja noch viel, viel mehr Leistungskennzahlen. Newton-Zahl, Brandl-Zahl, was haben wir denn? Weber-Zahl, die haben alle ganz tolle Namen. Und da stecken halt dann die Dinge drin, die ich gerade erwähnt hatte, impliziert. Irgendwelche Geschwindigkeiten, wie schnell geht sich der Rührer, irgendwelche Viskositäten.
Ja. Aber wie sieht dann Ihr Arbeitsalltag aus? Sitzen Sie den ganzen Tag vor der Küchenmaschine und lassen mal ein paar Umdrehungen mehr, ein paar Umdrehungen weniger und gucken, wie sich dann die Bläschen verhalten? Und
ja, also prinzipiell könnte so ein Arbeitsalltag eines Doktoranden schon ausschauen, ja, der sich sozusagen direkt mit diesem Phänomen der Blasenbildung beschäftigen soll in einem bestimmten Strömungsumfeld. Das beschäftigt zum Beispiel auch die Kollegen in der Gruppe von Kerstin Eckert in der Fluiddynamik. Genau das ist das, was die machen. Also klassische strömungsmechanische Forschung. Ja, dann auch irgendwie welche tolle Messtechnik, um dann die Strömungsfelder zu untersuchen, mikroskopische Particle Image Velocimetrie, um dann die Felder besser zu verstehen, die man dann später dann auch im Computer versuchen will zu modellieren. Unsere Forschung in den Laboren hier in Freiberg, die ist doch schon mehr getrieben von dem Rohstoff auch mit. Also wir schauen uns immer in dem Zusammenhang mit dem Rohstoff die Effekte an. Das heißt, wenn ich mich für die Benetzbarkeiten interessiere, dann nehme ich mir halt ein großes Mineral zum Also als einfachstes Beispiel, schleife das sehr platt und lege da einen Tropfen drauf, um zu gucken, wie die Benetzbarkeit ist. Konditioniere das oder behandle das letztendlich in einer Reagenz. Da kommen wir zu dem nächsten Namen. Die Reagenz, die mein Mineral hydrophob macht, nennen wir Sammler. Mhm. Ja, weil das sammelt sozusagen das Partikel auf. Ja, wir haben den Schäumer, wir haben den Sammler. Es gibt noch sogenannte Drücker, die sorgen dafür, dass die anderen Minerale gedrückt werden. Die sollen unten bleiben, dass der Sammler da nicht drauf geht.
Ja. Drückerkolonne.
Es gibt auch noch Beleber und Aktivatoren, Regulatoren. Mhm. Alles Chemikalien. Viele von den Chemikalien grenzflächenaktiv, deswegen die Affinität zur Grenzfläche. Das heißt, wir schauen uns das immer im Kontext zu den Mineralen an. Da kommt halt auch der Vorteil, den wir quasi in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Disziplinen am Helmholtz-Institut Freiberg haben. Wir können halt die Rohstoffe sehr gut verstehen. Das heißt, wir können zum Beispiel, ich habe gesagt, wir haben irrsinnig viele Partikel in dem Prozess. Wir können den Prozess einfach besser verstehen, indem wir die Partikel, die reingehen und die dann im Konzentrat aus dem Prozess herauskommen, mit den neuen Methoden viel, viel besser verstehen. Wir können über Nacht hunderte, tausende Einzelpartikel in ihrer Zusammensetzung, Größe, Form, Aufschluss, das heißt, wie expositioniert ist meine relevante Phase, wo ich meinen Wertstoff rausziehen will. Ja, das können wir alles jetzt tun. Das sind die Dinge, die auch wirklich neu sind. Da erzeugen wir auch viele Daten. Dann mit den Daten muss man umgehen. Ja, da brauchen wir wieder moderne Datenverarbeitungsmethoden bis hin zu irgendwelchen KI-Methoden oder Machine Learning, um dort aus diesen Daten irgendeinen Sinn zu ergeben. Und neben den Sinn der Daten und dann auch vielleicht den Prozess auf diesen Wege zu verstehen, kann ich natürlich auch mein grundlegendes Werk an Formeln, die sozusagen meinen Prozess hinreichend beschreiben sollen, bis zur grundlegenden Beschreibung, viel, viel besser verstehen. Und das ist der Mehrwert, den wir aktuell haben. Und da ist auch viel zu holen dabei. Das heißt, wir machen wirklich Versuche in einem Flotation mit einem komplexen Erz, mit ganz, ganz vielen Mineralen. Das sieht ganz bunt aus im Wesentlichen. Und schauen uns dann ganz oft halt diese vielen, vielen Partikel, die reingehen und rauskommen an. Das nennen wir dann Prozessmineralogie. Als Disziplin machen wir dann eine sogenannte Geometallurgie daraus. Mhm. Weil das, was ich tun möchte, meinen kleinen Prozess, diesen kleinen Aspekt in der Rohstoffwertschöpfungskette besser zu verstehen, das ist ja nur ein Teilaspekt. Ja, wenn wir hier einen anderen Kollegen vor das Mikrofon setzen, der würde dann hoffentlich von seiner Metallurgie schwärmen und sagen, alles ist Hochofen oder alles ist irgendwie eine Elektrogewinnung oder eine Laugung. Ja, oder die Biotechnologen würden dann kommen und sagen, alles ist Mikroorganismus. Diese Aspekte zu verstehen am Helmholtz-Institut Freiberg, die sollen ja dann zusammenfließen. Und das Zusammenfließen soll dahin führen, dass wir so gut werden, dass wir im Wesentlichen schon sagen können, wir haben einen Rohstoffkörper, das kann auch ein Abfallhaufen sein. Mhm. Und wir wissen genau, wie wir ganz ressourceneffizient an die Rohstoffe daran kommen. Energieeffizient, ressourceneffizient und natürlich hilfsmittelarm, Wasser, wenig Wasser verbrauchen etc. Und das steckt alles in diesen Dingen drin, die wir da fundamental versuchen zu verstehen. Was halt ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist das Interessante, wir sind ja quasi als Helmholtz-Institut, jetzt nicht direkt am Zentrum, sondern hier in Freiberg liegend. Wir arbeiten hier zusammen mit vielen Kollegen von der Universität. Das ist ja der Sinn eines Helmholtz-Institutes. Ja. Wir sitzen quasi an der Universität. Unser Portfolio ist auch viel ähnlicher zur Ressourcenuniversität als zum Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Aber am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf haben wir halt ganz tolle, verrückte Experimente, die wir auch benutzen können. Und die Kollegen, die freuen sich auch, wenn die mal diese tollen motivierenden Fragestellungen besitzen, gibt es ganz, ganz viele Schnittmengen, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind.
Welche Experimente benutzen Sie da?
Also gab ein ganz interessantes Experiment, was wir mal hatten an der Elbe. Da hatten wir ein Experiment auch Rasterkraftmikroskop orientiert, wo wir im Wesentlichen einen sehr scharfen Infrarotstrahl durch das durch die Spitze des Rasterkraftmikroskops auf die Oberfläche geführt haben von zum Beispiel einem Sulfid, um dann ortslokal zu messen, wie diese Reagenzien adsorbiert auf der Oberfläche vorliegen. Ja, also wie diese Dinge, die ich da dazu, die Sammler, wie die quasi dort auf der Oberfläche liegen. Spektral untersucht, wir konnten quasi genau sehen, dass wir quasi so kleine Zonen haben. Das sind zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir halt sehen, die Oberflächen sind alles andere als ideal, weil unsere Sammler halt so einen kleinen Patches auf der Oberfläche adsorbieren. Und das hat natürlich riesen Konsequenzen. Das hat so bis dahin Konsequenzen, dass die Chemie liefernden Unternehmen großes Interesse an diesem Verständnis haben, weil wenn man das besser versteht, wie die adsorbieren und nicht nur wie die energetisch adsorbieren, sondern auch in Selbstorganisationen adsorbieren, kann man diese Reagenzien optimieren und verbessern. Da gibt es viel Optimierungsbedarf, da wird viel entwickelt, viel Wertschöpfung betrieben und viel Forschung betrieben. Das ist mal ein Beispiel davon. Ja. Bis dahin, dass wir natürlich auch uns überlegen, was könnten wir für tolle grundlegende Experimente aufbauen. Ein sehr stark mit Messapparaturen versehener Flotationsprozess, der so weltweit einzigartig ist, um halt wirklich in jeden Einzelprozess reinzublicken, den man dann auch als Infrastruktur anbieten kann für internationale Kollaboration, wirklich im Helmholtz-Gedanken. Das ist halt ganz wunderbar. Und da sitzen wir hier auf einem Campus, der früher halt mal in der Akademie der Wissenschaften war, da passt es auch sehr gut rein. Das heißt, da, wo wir sitzen, war schon zu DDR-Zeiten für Aufbereitung quasi Akademie der Wissenschaften, so Max Planck DDR, war ein Institut schon da, was so aufgestellt wurde. Und wir haben Infrastruktur vorhanden, die muss nur renoviert werden noch teilweise. Wir haben auch Neubauten, wo wir dann auch solche großen Experimente mit betreiben können. Das ist ja dann so im Sinne von Helmholtz. Ne? Think big, act big.
Martin Rudolph, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.